Und ich will sofort deinen Quick-Take hören, beziehungsweise deinen Hot-Take hoffentlich, zu der Christian Hackenberg-Verpflichtung.
Oh. Oh, da hättest du mich
sehen
aber...
Sehen wir ihn endlich mal in einem Preseason-Spiel.
Ja, das wäre fantastisch, ne? Der hatte doch noch keinen einzigen Snap, ne? War das nicht so?
Der hatte keinen Snap für die Jets, ja. Das war ja immer dieses, sie machen eine viel größere Story draus. Wenn sie ihn einfach mal einmal spielen lassen und er ist furchtbar, dann sagen alle, ja gut, der ist halt furchtbar, aber sie haben ihn ja gar nicht spielen lassen.
Also hättest du viele Hot Takes von mir bekommen können, aber zu dem Thema, da bin ich so emotionslos. Ich habe mehr Emotionen über die Themen, über die wir heute sprechen werden. Versprochen.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Donnerstag, 16. August, Downset Talk Tag mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch mit Adrian Franke und mit Preseason NFL Football. Darüber werden wir sprechen, über Woche 1. Dann machen wir ein schönes Recap mit den wichtigsten Sachen, die uns aufgefallen sind. Bei welchem Hype-Train treten wir auf die Bremse? Müssen wir auf die Bremse treten? Aber wo treten wir vielleicht auch so ein bisschen aufs Gaspedal? Über all das werden wir sprechen. Und heute kommt endlich eine Rubrik. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf die freue ich mich schon sehr lange. Unsere My Guys für die kommende NFL-Saison. Also auf welche Spieler setzen wir dieses Jahr Haus und Hof? Und ja, sagen, die haben absolut eine Megasaison. Wie ist bei dir, Cardinals-Spieler? 5 Stück? Bei einer Top 5?
Ich habe jetzt mal keinen reingenommen.
Josh Rosen auf 1? Nein?
Um es ein bisschen neutraler zu halten. Aber ich gehe auch bei MyGuys immer auch ein bisschen so eine Mischung aus, was du sagtest, klar, wer wird richtig gut sein, aber auch auf wen freue ich mich einfach. Also wen will ich dieses Jahr sehen, bei wem freue ich mich irgendwie, wenn ich da Spiele von dem Team sehe. Wer wird einfach, glaube ich, Spaß machen dieses Jahr?
Ich hab tatsächlich, mir ist aufgefallen, ich habe fast nur junge Spieler, oder ich habe eigentlich nur junge Spieler, Second-Year-Spieler und Rookies. Aber gut, dazu später mehr. Wir möchten dann aber auch natürlich noch alle unsere neuen Special-Team-Mitglieder begrüßen, die uns seit dieser Woche bei Patreon supporten. Vielen Dank, wir sind jetzt bei rund 150 Unterstützern, das ist wirklich mega und deutlich mehr, als mit dem wir gerechnet haben. Und ein besonderer Dank geht an Marco Rückel und Luca Herrmann. Die beiden sind seit dieser Woche tatsächlich Hall of Fame-Mitglieder bei Patreon. Das ist der absolute Wahnsinn, komplett irre. Aber vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support. Und apropos Patreon, da laden wir jetzt regelmäßig zusätzliche, etwas kürzere Folgen hoch. Gerne auch mal alleine, also ich mal alleine, du mal alleine, als Dank für eure Unterstützung. Und du hast die nächste Taktik-Talk-Folge gemacht.
Ja, ganz genau. Ich gehe ja gerade so ein bisschen bei den Patreon-Folgen, bei den exklusiven Folgen, die Grund-Offense-Schemes quasi durch, die so ein bisschen die NFL heute prägen. Das kann man eigentlich auf drei runterbrechen. Und da habe ich das zweite heute gemacht, die Howard Perkins Offense, die die meisten am ehesten mit den Patriots in Verbindung bringen und die Patriots auch schon ganz lange spielen, aber die generell sehr spannend ist, weil sie ein bisschen einzigartig ist, kann man, glaube ich, sagen.
Spannend, vor allem für Leute, die sich für Fantasy-Football interessieren, werden auch meine Sachen sein, die in den nächsten Tagen und Wochen hochgeladen werden. Ich habe eine Fantasy-Running-Back-Folge schon aufgenommen, die kommt die nächsten Tage. Plus meine Rankings werden immer mal wieder hochgeladen. Also falls ihr da Interesse habt oder uns einfach so supporten wollt, guckt einfach mal vorbei auf downsettalk.de, da gibt's alle Infos. Und da gibt's natürlich auch unser Forum. Ja, klingt ein bisschen nach 2005, ich gebe es zu, aber ist wirklich mega praktisch, mega gut. Da sind schon viele Leute unterwegs und schreiben da fleißig. Ist zum Beispiel gut für alle, die zum Beispiel Football-Fans in ihrer Nähe suchen, zum zusammen gucken, oder Leute, die sich über Gerüchte aus der NFL austauschen wollen oder die aktuellsten News diskutieren möchten.
News aus der NFL.
Damit wären wir auch schon bei der ersten regelmäßigen Rubrik, den Nachrichten. Und das übernimmt natürlich der liebe Adrian.
Genau, wir fangen heute leider auch wieder mit Verletzungen an, was so ein bisschen das Preseason-Thema ist. Und da hat's die erste gleich richtig erwischt bei einem, den du, der dir ganz arg wehtut. Darius Geis, der Running Back von den Redskins, der Zweitrunden-Pick, wenn mich alles täuscht,
so
dieses Jahr
im Draft. So eine Scheiße! Das ist wirklich, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Erinnert ihr euch an unsere Rookie My Guys Folge? Wer war meine Top 1?
Ja.
Darius Geis. Wer ist die erste wirklich große, schwere Verletzung? Darius Geis. Und wobei ist es passiert? Sag's.
Bei einem sehr guten Run, muss man leider sagen.
Ha! Ha!
Ja, also das ist wirklich extrem bitter. Wir hatten ja auch echt mehrfach drüber gesprochen, dass so die Aufteilung eigentlich ziemlich klar schien bei Washington. Also man hat so einen der Top-Pass-Catching-Backs in der ganzen NFL mit Chris Thompson. Und jetzt kommt Geis so gewissermaßen als der Powerback dazu, der First und Second Down vor allem spielen wird. Und der fehlt jetzt halt einfach. Und so ein Runner braucht Washington für das, was sie spielen, wenn sie so spielen wollen wie letztes Jahr. Die haben nämlich, waren eins der Teams, das bei First and Ten extrem viel läuft, prozentual mit am meisten von allen Teams. Das also wirklich auch gegen vollgestellte Boxen, also wenn die Defense viele Spieler unten die Line of Scrimmage stellt, trotzdem gelaufen ist. Vielleicht sehen wir da jetzt mehr Zone Reach mit Alex Smith.
Streu noch ein bisschen Salz in die Wunde. Mach's noch schlimmer. Ja. Erzähl noch, wie wichtig Geist gewesen wäre. Ah!
es ist tatsächlich so. Es ist für Washington, die jetzt die letzten Jahre echt auch viel Verletzungspech gerade in der Offense hatten, ist es extrem bitter. Ich denke, dass wir ein bisschen mehr diese Option-Elemente sehen werden, um das Run-Game auch zu unterstützen. Aber im Prinzip, so wie du jetzt dastehst, also mit Samaje Perine und mit Rob Kelly, ist es ja im Prinzip das gleiche Problem, das du letztes Jahr hattest, dass der eine nicht fit bleiben kann, der andere fumbelt und beide sind irgendwie nicht so, also beide sind nicht so, dass du ihnen so richtig vertraust. Ich würde da vielleicht einen Trade auch gar nicht ausschließen, dass die noch irgendwas machen. Gibt's ja ein, zwei Running Backs, die jetzt in der NFL gerade so ein bisschen vielleicht bei ihrem alten Team verzichtbar sind. Gibt auch noch welche auf dem Markt. Natürlich, Adrian Peterson ist da so der erste Name, der in den Raum geworfen wird. Aber das ist schon wieder vom Scheme her schwierig, weil also Alex Smith bei den Chiefs, eins der Shotgun-lastigsten Teams, die Redskins da durchaus auch Shotgun-Formation eher überdurchschnittlich. Und Peterson mag ja die Shotgun-Formation überhaupt gar nicht. Also da ist schon wieder so ein bisschen die Frage, ob das dann überhaupt passt. Aber ja, Geis hätte eine große Rolle gehabt und er wird jetzt die ganze Saison fehlen.
Ja, und alles Weitere ist ja jetzt auch ein bisschen hypothetisch. Also absolut, vielleicht versuchen sie es auch mit Kelly und Perine und Thompson zu wuppen. Es gab auch noch ein paar andere Verletzungen. Lass uns da einmal schnell durchgehen.
Einmal der Schnelldurchlauf, ja. Jerick McKinnon von den 49ers, die scheinen mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Das erste Bericht ist nur eine muskuläre Sache, wird jetzt aber nochmal Anfang der Woche, glaube ich, Anfang nächster Woche, eine Nachuntersuchung geben. Also vielleicht kommt da noch irgendwas Schlimmeres raus, aber erstmal wird er wohl nur 2 Wochen oder so in der Richtung fehlen. Ich denke nicht, dass wir ihn in der Preseason überhaupt nochmal sehen. Matt Breda hat sich auch schon im ersten Spiel an der Schulter verletzt, fällt aus. San Francisco hat deswegen jetzt Alfred Morris verpflichtet, was ich eigentlich ganz spannend finde, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der sogar das Team am Ende schafft. Dann haben wir einen anderen deiner Lieblinge, wo du wahrscheinlich auch kurz zusammengezuckt bist. Saquon Barkley hat sich ja auch im Training so ein bisschen was getan, war dann auf einmal mit einem Icepack da an der Seitenlinie, aber es soll wohl auch nur was Kleines sein, auch eher was Muskuläres und wird ihn wohl nicht allzu lange beeinträchtigen, wobei ich auch da es mich nicht wundern würde, wenn wir den in der Preseason vielleicht nur noch für eine Handvoll Snaps sehen und sonst dann auch nicht mehr. Die Colts haben auch wieder Pech in ihrem Backfield oder generell in der Offense, was Verletzungen angeht. Zum einen Marlon Mack fällt mit einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus. Robert Turbin hat sich am Knöchel verletzt und schon wir haben ja bei den Colts eh schon drüber gesprochen, dass es nicht so ganz, dass wir nicht so ganz sicher sind, wie da die Aufteilung funktioniert und ob die überhaupt wirklich da tief genug, gut genug besetzt sind im Backfield. Jetzt haben sie natürlich Nyheim Hines, sie haben Brandon Oliver verpflichtet. Im ersten Preseason-Spiel hat vor allem Jordan Wilkins überzeugt. Das ist der, den sie in der 5. Runde dieses Jahr gedraftet haben. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt komplett offen. Also egal ob wir jetzt von Fantasy oder von Real Football sprechen, also das Backfield von den Colts ist aktuell wirklich komplett offen. Und das ist so eine dieser Mannschaftsteile, wo man jetzt auch sich die Preseason anschauen kann und sagen kann, hier wird die Preseason wirklich verraten, wer vielleicht zum Saisonauftakt dann spielt. Einfach weil jetzt die Verletzungen für manche Starter da sind und dahinter eigentlich überhaupt keinen Spieler, wo man jetzt sagen würde, der ist der klare Backup, der jetzt dann einfach in diese Lücke ausfüllt. Noch eine Verletzung außerhalb der Preseason. Eagles-Fans werden es noch auf dem Radar haben, andere vielleicht gar nicht mehr so arg. Alshon Jeffrey wurde ja nach dem Super Bowl an der Schulter operiert, hat wohl die ganze letzte Saison auch mit einer Schulterverletzung gespielt. Und jetzt kommt so nach und nach durch, dass er vielleicht zum Start der Regular Season nicht fit sein wird und vielleicht sogar auf der Pub-Liste in die Saison geht. Dann würde er die ersten 6 Spiele der Regular Season verpassen. Also es könnte sein, dass die Eagles zum Start der Regular Season ohne Carson Wentz, falls der nicht fit ist oder falls sie den noch schonen wollen, und ohne Alshon Jeffrey dasteht.
Auf jeden Fall, der Start wird nicht ganz so einfach. Also Nick Foles Qualitäten hin oder her.
Das der ist ja auch nicht angeschlagen
Carson
Wentz, war gerade.
Der auch angeschlagen war. Es ist aber trotzdem nicht Carson Wentz. Und dann fehlt noch der wohl beste Receiver im Team. Das wird nicht so einfach. Haben wir noch mehr Verletzungen?
Verletzungen sind durch. Wir haben noch eine gute Nachricht für Bears-Fans. Roquan Smith hat endlich als letzter Rookie seinen Vertrag unterschrieben. Da ging es vor allem
Applaus.
Ja, da ging es vor allem um Boni-Zahlungen und um Strafen und unter anderem, was diese neue Helmregel, die jetzt ja, wer die den ersten Spieltag der Preseason verfolgt hat, schon sicher dem einen oder anderen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass diese neue Tackling-Regel und was die ja bis zum Rauswurf aus dem Spiel bestraft werden kann. Und da ging es darum, welche finanziellen die Strafen die Bears da anbringen dürfen, ob sie irgendwas von seinem garantierten Geld zurückverlangen dürfen, wenn er da irgendwie was macht und gesperrt wird. Und da wollte Roquan Smith oder vor allem auch sein Berater sicher auch keinen Präzedenzfall schaffen, denke ich, weil das ist jetzt natürlich ganz neu und die anderen Rookies haben da, soweit ich das weiß, keine derartige Klausel im Vertrag, dass da vom garantierten Gehalt was weggezogen wird. Du bist ein Inside-Linebacker, der davon lebt, dass er explosiv ist und schnell ist. Da wird es garantiert mal vorkommen, dass du mal einen mit dem Helm so erwischst, wie wir es, oder erst recht so, wie wir es jetzt in der Preseason gesehen haben. Also kann ich verstehen, dass er da so hart geblieben ist.
Ja, aber immerhin hat er es gebacken bekommen, den Vertrag jetzt zu unterschreiben.
Wird wahrscheinlich sogar spielen am Wochenende jetzt, was man hört.
Oh, spannend auf jeden Fall. Das zu den News. Viele Verletzungen, spielt mehr Flag Football.
Next question.
Und jetzt machen wir eine wirklich sehr, sehr schnelle Quick Question, damit wir so schnell wie möglich zu den Hauptthemen der heutigen Folge kommen. Die wurde uns übers Forum gestellt. www.downsettalk.de, da findet ihr das, von Herr Nullin. Kann man bestimmt auch anders aussprechen, in diesem Username. Hallo DST-Redaktion, wohlgemerkt, Redaktion. Wenn es die geben würde, dann wäre uns viel Zeit erspart. Welche Stars/Veterans könnten eurer Meinung nach unerwartet entlassen werden diese Saison? Und warum glaubt ihr, dass es genau diese Spieler trifft? Adrian, bitte.
Also es gibt so eine Handvoll Namen, glaube ich, die man da nehmen kann. Zum Beispiel Breshad Perriman von den Ravens, der ja irgendwie doch so ein bisschen als einer der größten Busts überhaupt
Stars.
Bei denen gilt. Ich habe zwei Running Backs, die ich glaube, dass es die echt erwischen können. Das ist einmal
Doug Martin. Hoffentlich haben
wir nicht den Doug Martin okay. Nee, ja. Weil Marshawn Lynch zu entlassen würde zum einen ziemlich hohen Dead Cap zurücklassen. Und ich weiß nicht, du hast sicher den Run von ihm gesehen im ersten Preseason-Spiel. Der sah ziemlich explosiv aus.
Ja, vor allem habe ich wenig Doug Martin gesehen.
Ja, Doug Martin war auch, ich glaube, er hatte nur einen Run und der war sehr, sehr unspektakulär. Also das würde mich überhaupt nicht überraschen. Dann Amir Abdullah von den Lions. Der wird da zwar jetzt als Returner eingesetzt. Und dann natürlich als dritten noch, und auf den werden wir später auf jeden Fall auch noch kommen, Paxton Lynch von den Broncos.
ja, sind alle auf jeden Fall potenzielle Cut-Kandidaten. Ich habe einen, ja, den kann man wirklich als Veteran zählen. Star auch, ja, in gewisser Weise, Frank Gore.
Oh, der ist doch Co-Starter.
Bitte?
Der ist doch Co-Starter, hast du nicht gesehen?
Ja, der ist Co-Starter, aber der könnte noch gecuttet werden, denke ich. 35 Jahre alt. Ich meine, man hat Kenyon Drake, der ist 24, spielt ganz okay. Von dem erwartet man zumindest einiges kommende Saison. Dann hat man Kalen Ballage, ein Rookie, 22 Jahre alt, der gar nicht mal so einen schlechten Eindruck jetzt gemacht hat zum Start. Frank Gore wird einfach, also der ist 35. Da sind manche Running Backs schon 5 Jahre in Rente. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommt einfach nicht mehr viel. Und nach ein paar Wochen in der Saison wird man sagen, okay, komm, ganz ehrlich, Leute, den brauchen wir nicht mehr unbedingt. Drake und Ballage können das alleine wuppen. Das bringt jetzt einfach nichts mehr, Chausen. So, also, wäre für mich so ein Kandidat.
gut vorstellbar. Also bei ihm, ich glaube, dass da halt auch so ein bisschen dieses Abseits des Platzes mitspielt, so Leadership und Erfahrung und alles und dann so Sachen wie Pass Protection, wo er natürlich sehr, sehr gut ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er im Team bleibt.
Okay. Ich habe, wie mir die Twitter-Community quasi befohlen hat, mit den Dolphins bei Madden 19 eine Franchise angefangen.
Rat mal, entlassen.
Rat mal, welche zwei Spieler direkt am Anfang weggetradet wurden, muss ich dazu sagen.
Gore und Brock Osweiler.
Richtig! Und jetzt kommt der größte Witz. Ich habe für beide jeweils noch einen 5th-Runden-Pick bekommen. Ich liebe Madden.
Spielst du auf Anfängerschwierigkeitsgrad?
Nee. All Pro. Alles klar, kommen wir zu richtigem Football, zu NFL-Football und zu unserem Preseason Week 1 Recap.
NFL Review.
Ja, oder Review, so kann man es auch nennen. Wir gucken mal, was uns so aufgefallen ist. Wir sagen aber auch immer wieder, man darf jetzt Preseason, vor allem Week 1, nicht überbewerten. Ja?
Ja.
Also alles, was man da sieht, mit Vorsicht genießen, sowohl die positiven Sachen als auch die negativen. Allerdings bekommt man schon mal so einen Eindruck, wo für manche Spieler, für manche Teams die Reise hingehen könnte. Und auf die man natürlich ganz besonders geachtet hat, waren die Rookie-Quarterbacks, die ihren ersten richtigen Einsatz hatten. Und wenn ich jetzt noch mal mein Quarterback-Ranking, mein Rookie-Quarterback-Ranking aufrufe, das kann man sich bei Insta auch noch mal angucken, bei Instagram auf unserer Seite. Wenn ich mir das angucke und jetzt mal ein Ranking nach Woche 1 für meine oder für die Rookie-Quarterbacks machen würde, das würde ziemlich ähnlich aussehen tatsächlich. Für mich nach wie vor auf Platz 5 Josh Allen. Wie hast du den ersten Start von Josh Allen gesehen?
Ja, wir haben es eben gerade ja schon vorher so ein bisschen gesagt, bevor wir auf Aufnahme gegangen sind, dass es witzigerweise tatsächlich von den, wenn man die Scouting-Reports sich nimmt, man eigentlich genau das gesehen hat, was wir irgendwie auch vorher gescoutet haben quasi. Und das war bei Josh Allen eben enorme Hochs und Tiefs, würde ich sagen. Also man sieht natürlich diese krasse Armstärke, die er einfach hat. Das hat man früh im Spiel
gesehen. Dieser Arm. Heide Witzka, Alter. Das ist wirklich krass.
Genau, ja, das siehst du dann auch bei ein paar wirklich langen Pässen gleich am Anfang. Der Touchdown-Pass, den er geworfen hat, der war, also rein physisch können den so wirklich kaum auch NFL-Quarterbacks. Das, den wirft einfach kaum jemand so, weil er den in so einer Kraft da nicht reinkriegt. Aber
Du das gleiche Aber sagst wie ich.
Wir haben natürlich auch genau das gesehen, was wir kritisiert haben. Also, dass er nicht durch seine Reads geht, dass er viel zu schnell aus der Pocket rausgeht. Das hat man bei dem Touchdown-Pass auch gesehen, dass er, ich glaube, der Pass war, glaube ich, zur rechten Seite, auf der linken Seite hätte er einen Spieler frei gehabt. Dass er extrem ungenau ist, dass er Pässe teilweise einfach in Coverage wirft. Dann haben wir dieses Play, was so ein bisschen bei Twitter rumging, was ein Fourth-Down-Play, wo der Pressure einfach durchkommt, also offenbar ein kaputtes Play und er macht dann daraus mit einer, wo er den Ball im Fallen fast noch zum Verteidiger wirft, um einer wirklich ein Desaster draus. Also, du hast eigentlich genau das gesehen, was du irgendwie vorher, wenn du diese College-Tape angeschaut hast, erwartet hast.
Ja, und vor allem dieser Touchdown-Pass, das ist, den können nicht viele so machen, allein wegen der, wie schnell dieser Ball beim Receiver war. Das Problem ist, den hätte er nicht werfen dürfen.
Nee,
im Normalfall.
Ja.
Also, der kam jetzt vielleicht mal an und der kommt vielleicht von 10 Mal auch bei ihm mit der Kraft, die er hat im Arm, vielleicht 5 Mal an, aber die anderen 5 Male könnten eine Interception sein. Und auch dieses Ding, ich weiß nicht, ob du den meintest, wo er im Rückwärtsfallen diesen 50 Yard langen Pass aus dem Ärmel schüttelt, das sieht super easy aus. Und der genau so kommt, dass nur sein Receiver ihn fangen konnte. Das Problem ist, ja, den schafft er nicht immer. Und wenn er den nicht schafft, steht dann Verteidiger drunter, pickt den und dann ist das ein Pick 6 wahrscheinlich. Also ja,
ist einfach
super
wild.
Riskant,
ist
was er macht.
Inkonstant, ja.
Aber die, trotzdem, also, dieser Arm, Wahnsinn.
Aber die eigentliche Überraschung war ja, fand ich jetzt da bei den Bills, dass sich das bestätigt
hat. Nathan Peterman?
Was wir im Training eigentlich wirklich gesehen haben, dass Nathan Peterman die Nase vorn zu haben scheint. Und das war jetzt im ersten Spiel auch ganz genau so. Also Peterman hat das Spiel begonnen. Er sah auch echt eigentlich nicht so schlecht aus, bis er hat dann, glaube ich, sein letzter Wurf war dann, glaube ich, eine Interception, aber ansonsten davor irgendwie alle 9 oder was es war angebracht. sah auch wirklich, also wirklich nicht so schlecht aus. Und wenn wir jetzt das Spiel als Grundlage nehmen, dann würde ich sagen, dass so die Auftritte der Quarterbacks eher das noch so ein bisschen zementiert haben. Also, dass Peterman aktuell, wenn jetzt morgen die Regular Season anfangen würde, der Starter wäre, McCarron der Backup und Josh Allen die Nummer 3.
Sehe ich auch so. Ich glaube, bei meiner, beziehungsweise wir machen jetzt einfach mal nach dem Ranking, damit wir eine Reihenfolge haben. Ich habe auf 4 hatte ich Lamar Jackson damals. Ich glaube, bei dem können wir ein bisschen schneller durchgehen, weil wir auch schon den zweiten Start von ihm erlebt haben.
Ja, man kann einfach anders ansetzen. Also im Prinzip kann man sagen, hört euch das von letzter Woche an.
Ja.
Er ist eben ein unfassbar gefährlicher Scrambler. Also wir hatten jetzt ja diesen Rushing-Touchdown, den er hatte gegen die Rams, wo man genau das sieht. Also die Rams spielen eine Man-Zone-Mischung und jeder, ich glaube, 4 oder 5 sogar Receiver sind es, alle sind komplett gedeckt, also ist wirklich nichts frei. Und er liest es kurz, er weicht einen Pass-Rusher aus, alles gut. Und dann ist alles zu und dann läuft er halt die 9 Yards, 10 Yards, was es war, in die Endzone und weicht da nochmal spektakulär irgendwie einem Verteidiger aus. Und diese Scrambling-Optionen, die sind halt für eine Defense brutal unangenehm und die kann er einfach so, wie es in der NFL aktuell kein anderer Quarterback kann. Und dann sehen wir eben gleichzeitig auch, dass er eben mit der Accuracy immer noch echt Probleme hat und dass es sehr inkonstant immer noch ist. Er hat sich da über den Sommer verbessert, auf jeden Fall, sieht man, wenn man seine Beinarbeit anschaut, aber er ist da immer noch wahnsinnig inkonstant. Und deswegen glaube ich auch, das haben wir ja letzte Woche auch gesagt, dass sich Joe Flacco mal vorerst noch keine Sorgen um seinen Starting-Spot machen muss.
Bei Platz 2 und 3, ich weiß, du willst es nicht hören, würde ich es umdrehen, zumindest in Anbetracht dessen, was wir jetzt in der ersten Preseason-Woche gesehen haben. Mir hat Sam Darnold besser gefallen als Josh Rosen. Wie ist bei dir?
Kann man auf jeden Fall so sagen. Also Josh Rosen, ich habe es so ein bisschen mir aufgeschrieben als das unscheinbarste Debüt von den 5 Erstrunden-Quarterbacks. Mhm. Er hatte insgesamt einen kürzeren Arbeitstag, hat er nur 13 Pässe geworfen und dabei auch sicher nicht seinen besten Tag. Für mich war aber wirklich schlecht nur ein Pass. Das war der dann nur mit viel Glück nicht in der Interception und dann wahrscheinlich mit dem Pick-Six gerne hört. Ja,
also
genau, der war wirklich schlecht.
Das war echt eher ein schlechtes Play vom Verteidiger, der den fangen muss.
Absolut, ja. Muss er wirklich. Also da hat Rosen auch überhaupt nicht den Verteidiger gelesen, sondern da wusste er wahrscheinlich schon vor dem Snap, wo er hin will und hat dann auch genau dahin geworfen. Ansonsten fand ich, hat man auch da wieder viel gesehen, was wir vor dem Draft schon analysiert haben, eben diese Beinarbeit, die schon unglaublich gut ist und Balance in der Pocket, wo er der Beste in dieser Draftklasse ist, dass er Defenses liest, dass er verschiedene Bereiche des Feldes sehr genau bedienen kann. Das Problem war eben, oder ich finde, das Spiel ist sehr, sehr schwer zu bewerten, dadurch, dass die Offensive Line so eine Katastrophe ist. Also er war halt in der zweiten Offensive Line, teilweise noch gegen die Chargers Starter. Und die Line wurde halt komplett auseinandergenommen. Also jeder Snap war schon ein Abenteuer. Da gab es echt mehrere Snaps, wo Rosen in der Shotgun stand und der Ball über den Boden zu ihm gerollt ist, weil der Center das nicht richtig hingekriegt hat. Da muss man einfach mal ehrlicherweise auch das zweite Spiel abwarten. Und Steve Wilks, der Head Coach, hat ja schon gesagt, dass er mit den Startern dann im zweiten Preseason-Spiel auch schon spielen soll. Also da werden wir, denke ich, ein bisschen ein genaueres Bild kriegen, was er vielleicht machen kann, wenn er mal mehr als eine Sekunde Zeit hat.
Und Sam Darnold?
Sam Darnold sah, fand ich, weiter aus, als ich erwartet hatte. Hat den Ball extrem gut verteilt, wirkte extrem ruhig in der Pocket. Das hat mich wirklich beeindruckt. Also wirklich schon sehr, sah nicht aus wie ein Rookie.
Vor allem hat er sich dann richtig entschieden, finde ich. Ich finde, wenn Pressure kommt, klar, wenn Pressure kommt, macht ein Quarterback irgendwas. Aber er ist so ruhig geblieben und vor allem, es war ja immer ein Problem bei ihm, dass er dann so zu locker mit dem Football umgegangen ist, gerne mal in einer Hand und dann hier mal gucken, immer direkt beide Hände an Football, wenn Pressure kam, trotzdem weiter Blick Richtung Receiver, ganz entspannt aus der Pocket oder aus dem Pressure rausgesteppt, also das war, das hat mich auch beeindruckt.
Und man hat eben auch das gesehen, was die Offense dann für ihn tun kann, also mit Kurzpassspiel, Ball gut verteilen. Die Jets hatten jetzt ja generell in dem ganzen Spiel, egal welcher Quarterback auf dem Feld stand, hatten sie jetzt nicht irgendwie ein großartiges Downfield-Passing-Game. Das hat noch so ein bisschen gefehlt. Und Darnold hatte jetzt sicher auch, also wenn man sich jetzt das Spiel nochmal oder seine Würfe nochmal anschaut, da war jetzt nichts dabei, was taktisch ultra anspruchsvoll gewesen wäre. Da waren ein, zwei, die physisch nicht ganz leicht waren, aber das waren jetzt keine mega schwierigen Pässe. Trotzdem natürlich, wie er sich da bei dem Touchdown-Drive verlässlich so mit sicheren Pässen das Feld runterarbeitet, wie er ruhig in der Pocket war, das nehmen die Jets zum jetzigen Zeitpunkt absolut gerne so mit. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Debüt.
Apropos gutes Debüt. Das hatte meiner Meinung nach auch der Quarterback, den ich schon vor dem Draft, der mir am besten gefallen hat. Ich bin nicht derjenige, der den Quarterback genau analysieren kann. Ja, bei mir entscheidet eher so dieser Eye-Test, der Augentest. Mhm. Wie sieht das Ganze aus? Und so gehe ich da auch in der Preseason ran. Und ich weiß, man darf nicht überreagieren und ich muss mich wirklich zügeln. Ich habe mir alle Snaps von Baker Mayfield mehrfach angeguckt und auch gerne mal in Zeitlupe, weil das war teilweise wirklich schon sehr, sehr gut. Dieser Eye-Test, man braucht da nicht auf Stats gucken und so weiter, aber so Sachen wie der Touchdown-Pass zu David Njoku. Mhm. Meiner Meinung nach ein Wurf, den erstens nur sehr wenige Leute so machen können, mit genau dem Touch, der war so perfekt, nicht mit Vollspeed über einen Verteidiger und genau zwischen zwei Verteidiger geworfen und auch in der Höhe, dass nur Njoku ihn kriegen kann. Das war für mich ein perfekter Wurf, extrem schwer. Und was ich besonders beeindruckend fand, in der Wiederholung sieht man von dieser vertikalen Kamera, dass es sein vierter Read ist.
Ja.
Er guckt erst nach links, guckt nach rechts, guckt noch irgendwo hin und dann sieht er Njoku und macht diesen super Pass. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Auch der zweite Touchdown-Pass auf Callaway, so platziert, tief vor dem Receiver. Eigentlich war der Verteidiger dicht an ihm dran, aber er kam nicht ran, weil er halt so perfekt geworfen war, in so ein kleines Window geworfen war. Und was ich auch gut fand, war generell diese Ruhe, die er hatte und dass er halt in den richtigen Momenten zum First Down selber gelaufen ist. Also wirklich auch jetzt nicht überhastet aus der Pocket raus, nicht überhastet gescrambled. Einfach, es gab ein paar Entscheidungen, wo man sagt, ja, hätte man nicht so machen können. Aber ich meine, das war ein Debüt in der NFL. Da eine perfekte Leistung zu erwarten, ist, glaube ich, übertrieben. Aber er hat sehr wenig schlechte Entscheidungen getroffen. Ja. Aus meiner Sicht.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist auch Pocket Movement, was wir auch auf dem College Tape schon gesehen haben. Da ist er einfach sehr gut mit diesen kleinen Bewegungen, wo er sich dann Zeit und Platz verschafft. Schnell auch dann wieder die Füße richtig in Position, um den Ball zu werfen. Hatte wirklich einige Pässe, wo er extrem präzise in sehr enge Fenster und weg vom Verteidiger.
Die Genauigkeit, wusste man, dass er das drauf hat.
Genau, so wie man es auch eigentlich sehen will. Zwei, drei Pässe, wo ich auch gesagt habe, so, das war jetzt irgendwie so gar nichts. Also ich glaube, der allererste direkt war so ein völliges Passdesaster eigentlich. Und wenn er da Pech hat, ist es auch direkt eine Interception. Aber insgesamt war es auf jeden Fall, also das auffälligste, das spektakulärste Debüt sicher von den Rookie-Quarterbacks. Und diese Mischung aus Verhalten in der Pocket und das durch seine Reads gehen, das macht ihn natürlich schon wahnsinnig. Das lässt sein Spiel schon sehr, sehr weit einfach aussehen, weil er sehr gut dann auf das reagieren kann, was die Defense macht und dann mit seiner Accuracy eben den Ball auch dahin bringt, wo er ihn haben will.
Aber sein Problem, beziehungsweise gut für die Browns, Tyrod Taylor, sah auch gut aus.
Ja, ist für die Browns natürlich ein ganz ungewohnter Luxussituation.
Ja, total ungewohnt. Auf einmal hat man zwei brauchbare Quarterbacks.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt schon gefragt, wenn das jetzt so weitergeht, wenn Mayfield so weiter spielt, vielleicht nicht zum Saisonstart, aber so irgendwie nach 3-4 Wochen, ob die nicht vielleicht dann doch irgendwie noch Tyrod Taylor traden. Also, weil die haben ja Drew Stanton so als Backup.
Hot
so
take. Diesen,
der klassische, verlässliche Backup. Die werden jetzt nicht um Super Bowl spielen dieses Jahr. Und wenn Baker Mayfield sich so weiterentwickelt, wie das sich jetzt andeutet, und du dann vielleicht in Woche 4 bist und sagst, wir wollen jetzt den Quarterback-Tausch machen, in Woche 4 wird irgendwer einen Starting-Quarterback brauchen und du wirst für Tyrod Taylor wahrscheinlich noch einiges kriegen können.
Aber es haben nicht nur Rookies ihr Debüt gegeben, sondern auch einige Veteran-Quarterbacks ihr Comeback. Und da war zum Beispiel einer mit dabei, der auch noch, unserer Meinung nach, wir haben schon öfter drüber gesprochen, getradet werden könnte. Teddy Bridgewater ist zurück. Sah ganz gut aus, oder?
Ja, und das war ja auch wirklich so eine, fand ich, eine der Storylines für Preseason Week 1, weil er ja einfach so lange nicht wirklich gespielt hat. Nur dieser Kurzeinsatz bei den Vikings. Trotz dieser positiven Camp-Berichte, die sie auch gab, war ich ehrlich gesagt einigermaßen überrascht, wie rund das insgesamt schon wieder aussah. Hat sich in der Pocket gut bewegt, hat man sieht das Timing und die Antizipation im Kurzpassspiel, die ihn ja eigentlich schon immer ausmachen. Sehr, sehr genauer Passer auch. Fühlte sich, das hat man, denke ich, gemerkt, wohl in der Offense. Und ja, ich bleib dabei. Also die werden Bridgewater noch traden. Ich bin jetzt immer mehr davon überzeugt es sieht immer mehr danach aus, finde ich, dass Sam Darnold tatsächlich für in Week 1 starten könnte. Und ja, ich habe das eigentlich seit dem Draft gesagt, dass ich erwarte, dass die Bridgewater noch traden. Aktuell fühle ich mich wirklich von Woche zu Woche mehr darin bestätigt. Und die Frage wird dann aber wirklich sein, falls es jetzt vor der Saison passiert, an wen? Weil die Situation, die Quarterback-Situation in der NFL ist gerade sehr, sehr ungewöhnlich, dass eigentlich jedes Team
hat einen Plan.
Genau, hat einen Plan. Also du hast entweder deinen Franchise, etablierten Franchise-Quarterback, sei es jetzt Rodgers, Brees, Brady, so diese Klassiker. Oder du hast einen, den du entweder dieses Jahr erst geholt hast, Tyrod Taylor zum Beispiel, Kirk Cousins bei den Vikings, oder in den du viel im Draft investiert hast und der ein hoher Draftpick war. Also das ist der Jared Goff, Patrick Mahomes, die Kandidaten James natürlich. Winston, genau, James Winston, Mariota. Genau, und die Rookies dieses Jahr ist natürlich. Also ja. Du hast so, jedes Team hat eigentlich im Moment, oder jedes Team glaubt aktuell, so seine Quarterback-Antwort zu haben. Und das ist wirklich selten in der NFL. Deswegen wäre es sehr spannend, was für ein Team da vielleicht Interesse zeigen würde.
Auch die Colts haben ihren Quarterback. Und der heißt Andrew Luck. Und der ist auch zurück. Nach sehr, sehr langer Zeit hat er mal wieder ein NFL-Spiel bestritten. Hat mehr geworfen als gedacht, also als ich gedacht habe. Mhm. Ich fand, es waren gute Würfe dabei, aber auch ein paar schlechte Entscheidungen.
Ja, und generell noch sehr vorsichtig war so mein Eindruck. Er hat ja einen Sack, glaube ich, auch kassiert.
Viel auf die Running Backs, also
ganz
viel
genau,
so die Checkdown-Pässe genutzt.
Sehr, sehr, sehr viel kurz. Im Prinzip so auch, wie man sich vorstellen konnte. Also, dass die in diesem ersten Spiel gegen die Seahawks-Starter nicht da drei 50-Yards-Pässe werfen lassen. Ich glaube, das konnte man irgendwie auch erwarten. Da muss man einfach mal schauen. Wir alle wollen, denke ich, sehen, wie das aussieht, wenn er dann diese Pässe mal ein paar Mal spielt und ein paar Mal wirft, wie die so ankommen, mit wie viel Druck die kommen und wie das aussieht, wenn er dann den Ball mal 3 Sekunden in der Pocket halten muss. Das sind ja letztlich die Sachen, die dann der Knackpunkt sind. Aber klar, dass er jetzt mal zurück ist, ist erstmal positiv.
Wie lange hast du Luft angehalten, als er selber gescrambled ist und einen ordentlichen Hit kassiert hat?
Ja, also
schon ein paar Sekunden,
generell,
oder?
Ich meine generell die Hits, aber auf der anderen Seite, und auch er hat es ja auch nach dem Spiel so ein bisschen gesagt, du willst ja jetzt auch die Hits kriegen. Also jetzt willst du sie ja mal ein paar einstecken, um einfach zu schauen, wie reagiert dein Körper.
Ja. Es gab dann noch ein sehr spannendes Quarterback-Debüt, und zwar bei den Minnesota Vikings war Kirk Cousins das erste Mal am Start. Wenig Würfe, dafür aber super Würfe, fand ich. Generell fand ich da die ganze Offense sehr, sehr gut aus. Ja. Extreme Harmonie mit Stefon Diggs, aber dazu kommen wir später. Darüber reden wir jetzt noch nicht. Hast du noch irgendwas vom Kirk Cousins-Debüt, außer dass es wirklich kurz und recht gut war?
Ja, im Prinzip, also eigentlich genau das, was du gesagt hast, hat sich sichtbar sehr wohl gefühlt. Playcalling hat mir gefallen, da haben sie ja auch mit John DeFilippo einen neuen Mann, der da auch den Fullback mal so ein bisschen als Waffe eingesetzt hat und Cousins so ein bisschen verschiedene Route-Kombinationen gegeben hat. Also das sah auch schon weiter aus, als ich jetzt ehrlich gesagt erwartet hatte für Week 1 in der Preseason.
Also überall nicht zu viel hinein interpretieren. Das ist ja so ein erster Eindruck, den man bekommt. Trotzdem möchtest du, beziehungsweise hast du bei einem Quarterback eine ganz klare Meinung. Und Woche 1 hat das nur noch mal unterstrichen. Paxton Lynch.
Das zieht sich jetzt ja eigentlich echt schon durch mehrere Jahre. Also der wurde ja 2016 gedraftet damals. Falls du dich erinnerst, die Broncos sind hochgetradet für ihn. Und die Cowboys wollten ihn eigentlich haben. Und das ist ja der Draft, in dem dann die Cowboys letztlich sich mit Dak Prescott zufrieden gegeben haben. Zwei Runden oder was war später. Aber eigentlich, der war wirklich so ein bisschen, den wollten mehrere Teams haben. Der war in der ersten Runde so der dritte Quarterback, der dann da wegging. Und seitdem hat sich einfach echt nicht viel getan. Also der wirft immer noch in Coverage. Der leitet mit seinen Pässen die Receiver zum Verteidiger und lässt die so echt harte Hits kassieren. Der nimmt die Augen runter gegen Pressure. Der ist extrem ungenau.
Aber da muss ich eine Sache sagen. Ich weiß genau, welchen Wurf du meinst. Du hast ihn, glaube ich, auch bei Twitter hast du das Video geteilt, ne, wo er wirklich den Verteidiger anwirft, obwohl den Receiver anwirft, obwohl ein Verteidiger direkt danach wartet.
Zwei Verteidiger
warten. Da muss man sagen, das war eine absolut katastrophale Entscheidung, den Ball da zu werfen. Das Ding war noch, was vorher noch passiert ist. Devontae Booker hat seinen Passblock komplett verpasst. das wäre gut, so, der,
sowas kommt
das war der Passblock, den Devontae Booker hätte aufnehmen müssen. Stattdessen hat er einfach einem Lineman bei irgendwem geholfen und da ist ungeblockt durch. Das Problem daran natürlich für Paxton Lynch ist, entweder den Sack kassieren, hinnehmen, fertig, aus, oder versuchen, dem Druck zu entgehen, aber nicht diesen Ball werfen.
Zumal ja, also das waren ja drei, ich glaube, drei kurze Crossing Routes bei dem Spielzug und da waren die anderen zwei Receiver waren wesentlich freier als der, auf den er geworfen hat. Ich habe in meiner Kolumne diese Woche bei Spox habe ich quasi vier Szenen rausgenommen von Lynch, wo er seinen Receiver auf kürzeste Distanz, also meistens irgendwie innerhalb von 3 bis 5 Yards von der Line of Scrimmage, wirklich einen freien Receiver meistens deutlich verfehlt. Also wirklich deutlich das verfehlt. War wirklich,
ja, ein Pass in dem Preseason-Spiel auch wirklich. Der steht 7 Yards vor dir.
Ja.
Lass es 10 Yards sein.
Wenn überhaupt.
Und du wirfst den zu hoch.
Ja.
Das krieg ich hin und ich werfe wirklich schlecht.
Aber und dann, den. Ja, und dann vor allem dann kam ja, gut, also die erste Offense sah jetzt auch nicht so doll aus bei den Broncos, aber danach kam dann Chad Kelly rein und die ganze Offense hat irgendwie eine andere Dynamik gekriegt, die ganz andere Explosivität. Kelly war viel ruhiger in der Pocket, hat die Defense gelesen, hat ein paar echt schöne Pässe geworfen.
Da musst du vielleicht noch dazu sagen, wer das überhaupt ist.
Das war der Mr. Irrelevant vom letztjährigen Draft, hat dann die komplette Saison, glaube ich, verletzt verpasst oder zumindest große Teile der Saison, war da auf jeden Fall kein Faktor.
Also der letzte Draft-Pick, der allerletzte
genau,
im ganzen Draft.
Genau, vom Vorjahresdraft. Aber eigentlich ein sehr, sehr spannender Spieler. Also ich hatte das College-Tape mir auch bei ihm damals vor dem Draft angeschaut und der hat schon irgendwie so ein paar. Der ist irgendwie, das ist ein Gunslinger, auf jeden Fall. Also wenn der richtig loslegt, dann ist das wirklich so Spielertyp Brett Favre-mäßig. Keine Angst vor nichts und niemand.
Großer Vergleich.
Nicht qualitativ, aber ja. Und er wurde jetzt ja prompt zum Start der Woche im Training zum zweiten Quarterback befördert und Paxton Lynch zum dritten Quarterback degradiert. Und jetzt wissen wir, dass viele Teams keine 3 Quarterbacks mit in die Saison nehmen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass Paxton Lynch am Ende nicht im Broncos-Kader stehen wird. Ich glaube, dass die den entlassen nach dem 4. Preseason-Spiel.
Also verübeln kann man es keinem,
nee,
wenn Paxton Lynch da entlassen wird. Dann gab es noch ein anderes Comeback, und zwar an der Seitenlinie. John Gruden ist zurück in der NFL als Raiders Head Coach und dir hat die Raiders Offense ganz gut gefallen beim ersten Auftritt.
Ich war ein bisschen beruhigt, ist vielleicht so der, also aus wenn ich aus mich in eine Raiders Sicht denke, dann glaube ich, kann man so ein bisschen beruhigter jetzt mal erstmal sein, weil die, also es war jetzt nicht die Nonplusultra mega modernen Option Offense, was auch immer.
Was hast du erwartet?
genau, man muss ja in dem auch einfach denken, was man erwarten konnte. Man hat aber im Vergleich zum letzten Jahr, und das ist ja auch schon einfach ein Fortschritt, mal wirklich ein klares Scheme und klare Konzepte und so einfach eine Handschrift, wenn man so will, erkannt. Und das ist natürlich die West Coast Offense, aus der Gruden ja kommt. Also Kurzpassspiel, Levels-Konzepte, so diese ganzen Sachen, Spiele, Plays, die auf Yards nach dem Catch ausgelegt sind. Das alles hat
verrat nicht zu viel, weil du hast extra eine ganze Taktikfolge dazu gemacht, die es bei Patreon gibt,
ganz
zum
genau,
Anhören, zur West Coast Offense.
Sehr gerne anhören. Und da war eben zum Beispiel auch der Einsatz der Spieler, also Martavis Bryant, der dann eben nicht nur als der Deep Threat eingesetzt wurde, sondern auch dann für diese Crossing Routes, um seine Geschwindigkeit dann mit dem Ball in der Hand einzusetzen, solche Sachen. Im Run-Game, dass sie, was man ja auch so ein bisschen erwartet hatte, mehr dieses Outside-Zone-Game einbauen, was Marshawn Lynch sehr, sehr liegt. Und das hat man ja auch bei diesem langen Run gleich gesehen. Also alles nicht irgendwie kolossal jetzt überraschend, aber eine Basis, die, glaube ich, spielerisch zu Derek Carr sehr gut passt, zu einem Spieler wie Marshawn Lynch gut passt, zum Receiving Core auch, denke ich, ganz gut passt. Und die Raiders-Fans vielleicht so ein bisschen nach einer ja doch recht turbulenten Offseason ein bisschen beruhigter mal in den nächsten Wochen gehen lassen kann.
Ja, vor allem der Marshawn Lynch-Run, wer es nicht gesehen hat, ich weiß gar nicht, 50, 60 Yards.
Der wäre, glaube ich, sogar durch gewesen. Also er hat ja
der
nicht
war
gezählt.
Doch durch. Er war doch, er hat nicht gezählt, ja. Genau. Es war ein Touchdown-Run. Wahnsinnig viel Speed. Also, der war echt schnell. Der hat einfach mal so ein Defensive Back da verheizt.
Ja.
An der Außenlinie. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber wir bleiben bei Debüts. Einige Wide Receiver haben natürlich auch ihr Debüt gegeben. Rookie Wide Receiver. Zum einen natürlich auch Equanimeous St. Brown, der Deutsch-Amerikaner bei den Green Bay Packers. Der hatte ein gutes Debüt.
Der hatte ein gutes Debüt, 4 Catches für 61 Yards, hat im ersten Viertel, glaube ich, war es schon gespielt, was ja auch ein gutes Zeichen ist und blieb dann recht lange auf dem Platz, was wiederum zeigt, dass die Coaches ihn einfach noch evaluieren wollen, dass er natürlich auch um seinen Kaderplatz kämpft. Also er war dann, glaube ich, sogar bis ins vierte Viertel da. Ich habe mir die Receptions mal alle angeschaut. Es waren eine ganz nette Mischung, würde ich sagen. Also der erste Play-Action-Pass, wo er drei Verteidiger relativ nah um sich rum hat, den er fängt. Dann hatten wir In-Breaking-Routes, Out-Breaking-Routes, also wirklich alles so ein bisschen dabei. Einiges aus dem Slot heraus. Der letzte Catch war als Outside-Receiver in einer Bunch-Formation, also wo mehrere Receiver eng beieinander stehen, über die Mitte auch. Also hat er gezeigt, dass er keine Angst hat, über die Mitte auch zu gehen, da den Ball zu fangen und gezeigt, dass er den Ball findet, wie man sagt, also dass er seinen Laufweg auch anpassen kann, wenn der Pass vielleicht ein bisschen in seinen Rücken kommt. Gerade beim letzten Catch hat man das schön gesehen. Also war echt ein ordentliches Debüt. 6 Targets hat er insgesamt. Ja, ich glaube, darauf kann man aufbauen. Also die Packers-Receiver, die Jungen, die waren ja alle
stark involviert. Das wollte ich halt gerade noch hinzufügen. Das Problem an der ganzen Sache ist mit Equanimeous, dass die anderen jetzt auch nicht schlecht aussahen. Genau, also ein Marquez, Valdes-Scantling, Jamon Moore. Die sahen alle ganz schlecht. Generell hatte ich das Gefühl, jeder Wide Receiver bei den Packers durfte in dem Spiel mal ein Big Play raushauen.
War ja auch so ein bisschen so. Und natürlich, da ist dann auch wieder der allgegenwärtige Disclaimer, Vorsicht Preseason. Aber ja, total. Nächstes Spiel werden wir ja wohl zu 99% Aaron Rodgers sehen. Und dann kriegen wir vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr das Gefühl, wer denn jetzt eigentlich als dritter Receiver bei den Startern ist und welchem Receiver denn Rodgers vielleicht schon ein bisschen vertraut.
Soll ja Geronimo Allison sein. Mal sehen. Es gab noch ein paar andere Rookie-Wide Receiver mit einem guten Debüt, aber auch da, wie gesagt, es ist Preseason. DJ Moore bei den Panthers sah gut aus. Michael Gallup bei den Dallas Cowboys. James Washington bei den Steelers. Interessant fand ich noch John Ross. Cincinnati Bengals. Ist ja quasi auch ein Rookie. Also der hat ja letzte Saison wenig gespielt und hat da ja irgendwie er hat auf jeden Fall Minus-Fantasy-Punkte gemacht, das weiß ich.
Er hat einen Fumble, glaube ich.
Ja, weil er den Ball gekriegt hat, keine Plus-Yards gemacht hat und den Ball gefummelt hat. Fand ich interessant, weil ich weiß nicht, ob es sein erstes Play war, aber Ball geht in seine Richtung, er rutscht aus, fällt hin, dadurch ist es eine Interception und ich glaube sogar ein Pick-6, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also wirklich auch, wieder so denkst, oh, John Ross. Er macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Dann hat er aber noch ein, zwei gute Sachen gezeigt. Ja. Also das ist auch ein Spieler, den man im Auge behalten soll. Ging schlecht los, wurde dann aber noch besser. Dann haben wir einige Backfields. Ich finde, das ist auch so ein Thema, wo man in der Preseason drauf gucken kann. Wie ist die Aufteilung in einem Backfield? Welche Running Backs werden für was eingesetzt? Welche dürfen von Beginn an ran? Welche dann erst später? Fangen wir mal mit dem Detroit Backfield an. Da durfte gefühlt jeder mal mit dem Ball ein bisschen laufen.
Ja, durfte auf jeden Fall jeder mal. Und wir haben ja über Amir Abdullah gerade schon gesprochen. Für mich war da aber echt der Haupt-Takeaway, dass ich Kerryon Johnson noch nicht so stark erwartet oder noch nicht so weit erwartet hatte. Also die haben wir beide jetzt nicht so hoch auf dem Zettel gehabt vorm Draft. Das fand ich aber eigentlich ein ganz ansprechendes Debüt, was er jetzt hatte. Also der wurde vielseitig eingesetzt, auch als Receiver, hat seine Geschwindigkeit gezeigt, hat auch ein paar toughe Yards rausgeholt. Für mich bleibt es dabei, dass die Lions unterm Strich ein Committee im Backfield haben werden, einfach weil sie diese verschiedenen Spielertypen haben. Da wird auch mal der Garrett Blunt an der Goal-Line den einen oder anderen Touchdown klauen. Und
der hat ja auch angefangen, ne?
Ja, und Theoretic ist der erste Passcatcher, das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, dass im Laufe der Saison Kerryon Johnson bei den Lions der Running Back sein wird, der einem Three-Down-Back am ehesten noch nahe kommt. Also sie werden keinen haben, aber ich denke, dass er derjenige sein wird, der dem am nächsten kommt.
Er könnte auf jeden Fall der talentierteste sein, oder sollte der talentierteste Running Back im Roster sein. Ich glaube aber, zu Beginn wird das noch ein reines Chaos. Also, was heißt Chaos? Du nennst es Committee. Also, LeGarrette Blunt darf anfangen und ein Goal-Line-Back sein. Kerryon Johnson darf mal. Amir Abdullah, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Schaufensterlaufen war. Den haben sie wirklich relativ viel eingesetzt. Mhm. Und das hat mich gewundert. Theo Riddick als Passcatcher. Also das geht reihum, glaube ich, da. Im Backfield der Tampa Bay Buccaneers. Es ist aber auch, sind viele Bs dabei. Da haben wir Rojo, Ronald Jones und Peyton Barber. wo man drauf gucken muss, was macht Peyton Barber jetzt mit der Konkurrenz von einem Rookie, den viele sehr hoch einschätzen. Wie hast du das Ganze gesehen?
Im Prinzip auch wieder, ähnlich wie bei der Bills Quarterback-Situation, eine Bestätigung der Trainingseindrücke, würde ich sagen. Also im Training klang das schon immer wieder mal so durch, dass Peyton Barber noch eigentlich ziemlich klar die Nase vorne hat. Und so sah das dann ehrlich gesagt für mich im Spiel auch aus. Also Peyton Barber kam rein, hat früh, kam mit den Startern rein, hat dann früh ein paar ganz gute Runs drin gehabt, also wirklich so 5 Yards, 9 Yards, so die Ecke ungefähr. Hatte dann ja, glaube ich, auch recht, ich glaube, im ersten Drive direkt einen Touchdown, oder auf jeden Fall ziemlich früh. Und wir haben da, glaube ich, so ein bisschen eine ähnliche Situation auch wie bei den Seahawks, dass der einzige, ich glaube sogar ungedraftete oder Late-Round-Pick mit Peyton Barber eben vor dem hochgedrafteten Rookie noch ziemlich klar zu stehen scheint. Bei den Seahawks bin ich mir recht sicher, dass Penny irgendwann im Laufe der Saison Chris Carson ablöst. Bei den Bucks ehrlicherweise nicht so richtig. Also Ronald Jones, da hat man jetzt noch nicht viel gesehen, oder das war jetzt noch nicht so, dass man da viel mitnehmen konnte, fand ich. Weiß nicht, ob du da irgendwann noch mehr, aber das waren ja alles eher so kurze oder sogar, glaube ich, ein, zwei negative Runs.
Ja, vor allem hat er einen Ball gedroppt.
Und er ist, wir haben bei ihm genau diese Sachen, er im College nicht als Receiver eingesetzt und er ist eben dieser Home-Run-Hitter. Und wenn das nicht passt, also wenn das Blocking halt nicht passt, dann ist es für ihn auch schon wieder viel, viel schwieriger. Und ich glaube, Peyton Barber gibt den Bucks einfach mehr Stabilität. Und am Ende bist du als Offense da doch meistens besser dran, wenn du den Runner hast, der dir konstant 4-5 Yards rausholt, als den, der dir mal hier und da 50, aber sonst dann halt nicht viel gibt.
Kommen wir zu einem Backfield, wo ich glaube, dass der Rookie sehr schnell die Nase vorn haben wird und auch wahrscheinlich das komplette Backfield am Ende der Saison oder im Laufe der Saison vor allem übernehmen wird. Und das sind die Broncos. Royce Freeman ist quasi noch der zweite Running Back hinter Devontae Booker. Aber er durfte auch schon mit den Startern ein bisschen jetzt in der ersten Woche ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, Royce Freeman wird diesen Job als Starter sehr schnell von Devontae Booker übernehmen. Hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Das ist einfach, wir sagen es immer wieder, der Running Back, der so irgendwie alles kann. Nichts besonders herausragend, aber er bringt irgendwie alles mit, um auch Three-Down-Back zu werden, aus meiner Sicht. Und Devontae Booker ist einfach zu wenig Konkurrenz vor allem. Devontae Booker hat auch jetzt wieder in der Preseason keinen richtig guten Eindruck gemacht. Dann dazu noch dieser katastrophale Passblock. Also das sehen ja Coaches gar nicht gehen. Wenn du den Blitz liest und ihn aufnimmst und dann halt den Block nicht standhältst, okay. Aber wenn du den Blitz falsch liest und der ungeblockt irgendwie auf deinen Quarterback zuläuft, das sehen Coaches, glaube ich, gar nicht gern. Royce Freeman halte ich sehr viel von und glaube ich, dass der sehr schnell starten wird.
Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also das war auch ein sehr gutes Debüt und denke ich eigentlich auch, dass der recht schnell den Starting-Job haben wird.
Worüber ich noch kurz reden möchte, ist das Panthers-Backfield, weil Jonathan Stewart ist weg. Damit fallen so rund 200 Rushing-Attempts, ich weiß jetzt nicht genau, aber die fallen weg. CJ Anderson wurde geholt. Ich meine, das ist ein richtig guter Running-Back, der, oder vor allem so ein Grinder von den Broncos gekommen, der halt diese Aufgaben locker übernehmen könnte und wahrscheinlich, widersprich mir gerne, aber der bessere Running Back im Vergleich zu Jonathan Stewart ist. Das Ding ist, dass man bei den Panthers jetzt häufig gehört hat, Christian McCaffrey, der ja hauptsächlich so als Receiving Back eingesetzt wird, dass der auch mehr Rushing Attempts, mehr Carries bekommen wird. Da war man skeptisch. Jetzt hat man aber Woche 1 gesehen und das sah dann schon sehr nach Christian McCaffrey aus. Also der war überall. Der war im kompletten Drive, First and Second Down, Red Zone, Goal Line, Receiving Back. Alles hat McCaffrey gemacht. Von CJ Anderson war nicht zu sehen.
Hat mich auch echt überrascht. Also Anderson kam ja erst in der zweiten Hälfte überhaupt erst rein. Und dass Anderson eben gerade diese Runs, die du gerade beschrieben hast, also Goal Line, Between the Tackles, Inside Runs, also diese harten Runs, wo er ja letztes Jahr auch echt Probleme mit hatte. Das ist ja nicht.
Und es sah ja gut aus.
Genau, also das muss man auch sagen. Weitestgehend verbessert. Er hatte einen Fumble auch, darf man nicht vergessen, der zwar vom eigenen Mitspieler zurückgeholt wurde, aber er hatte auch einen Fumble bei einem dieser Inside Runs. Generell natürlich, wenn das so kommt, dass die Panthers tatsächlich sagen, McCaffrey ist unser klarer Starter und CJ Anderson ist mehr so die Rotationsrolle dahinter, dann gibt es natürlich den Vorteil, dass du diesen Matchup-Spieler eben immer auf dem Feld hast, den du jederzeit vor dem Snap via Motion durch die Gegend bewegen kannst, den du im Slot aufstellen kannst, den du vielleicht auch mal outside hier und da aufstellen kannst. Also da hast du natürlich aus Matchup-Perspektive hast du einen Vorteil. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal erstmal noch, solange ich es nicht in der Regular Season konstanter sehe, dran zweifeln, dass McCaffrey plötzlich wirklich ein guter Powerrunner geworden ist.
Zum Abschluss unserer Preseason-Review noch eine Sache, die uns beide sehr gefreut hat. David Johnson ist zurück. Und wie? Seine ersten zwei Runs über 20 Yards, also zusammengezählt über 20 Yards, das sah sehr, sehr gut aus.
Beide 14,
da können wir uns auf was gefasst machen. Das wird wieder sehr schön anzuschauen sein. Das zur Preseason. Wir kommen jetzt zu unseren Top 5 My Guys für die kommende Saison.
Die Top 5.
Das ist wirklich eine Rubrik, da habe ich Lust drauf. Wir haben uns beide 5 Leute, beziehungsweise du bist ein kleiner Cheater, du hast dir 6 Leute rausgesucht. Du
aber willst noch einen Bonus. Aber der Bonus ist wirklich ein, also da musst du ja zugeben, das ist ein quasi ein Hardfelt-Player.
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie du dich dafür rechtfertigst, dass das dein Bonus-My-Guy ist. Ich habe auch so ein paar Bonus-My-Guys, weil das sind die, die es knapp nicht geschafft haben. Ich gehe nur einmal kurz durch, ich sag gar nicht viel dazu. David Njoku. Mega-Matchup-Waffe hat man jetzt auch in der Preseason gewählt. Tariq Cohen haben wir letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche irgendwann drüber geredet. Chris Godwin haben wir auch schon drüber geredet. Wide Receiver bei den Bucks soll starten in der Offense. Als Outside Receiver vielleicht sogar. Dalvin Cook, der jetzt zurückkommt, Running Back von den Vikings. Mike Williams, Receiver bei den Chargers, der extrem wichtig wird für die Chargers diese Saison. Vor allem, weil Hunter Henry ausfällt. Das sind so die, die knapp dran gescheitert sind. Möchtest du mit deiner Top 5 anfangen oder soll ich?
Fang du an.
Ach, guck mal. Joe Mixon ist meine Top 5. Running Back der Cincinnati Bengals. Joe Mixons Rookie-Saison letztes Jahr war okay. 3,5 Yards per Attempt, was so die Statline am Ende sagt. Ja, das könnte mehr sein, das sollte mehr sein, okay. Laut Pro Football Focus, hat er aber hinter der viertschlechtesten O-Line gespielt im letzten Jahr. Das ist für einen Running Back verdammt undankbar. Generell hat die Offense der Bengals einfach nicht doll funktioniert. Plus, ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Laufe der Saison, ich habe es auch oft getwittert, die Coaches wollten nicht so richtig akzeptieren, dass Joe Mixon ihr bester Running Back ist. 21 Running Backs hatten mehr Rushing Attempts als Joe Mixon. Haben mehr Chancen bekommen, was draus zu machen. Und dazu gehörten Leute übrigens wie Dion Lewis in dem Backfield von New England, wo irgendwie 4 Running Backs unterwegs waren und regelmäßig eingesetzt wurden. Jeremy Hill ist nicht mehr da bei den Bengals, ist weg. Das ist schon mal gut für Joe Mixon. Gio Bernard ist noch da, der wird auch weiterhin so ein bisschen nerven und immer mal ein paar Carries und ein paar Snaps Joe Mixon klauen. Aber die O-Line wurde deutlich verbessert. Unter anderem mit Billy Price im Draft und Cordy Glenn in der Free Agency. Die sollte besser sein. In der Preseason hat man auch gesehen, dass sie ihn jetzt auch, also jetzt in dem ersten Spiel zumindest, hat man auch gesehen, dass sie ihn auch gerne im Receiving Game mehr einbinden wollen. Das Potenzial oder die Receiving Skills, die scheint er zu haben. Also letzte Woche der Preseason haben sie ihn sogar als Wideout aufgestellt, ja, also ganz außen. Und das war der erste Read von Andy Dalton. Also das Play sollte genauso sein. Pass auf Joe Mixon. Schön noch ein Verteidiger. Ich glaube, sogar 2 Verteidiger stehen gelassen und einen Touchdown gemacht. Da erwarte ich mir einiges. Er hatte gerade mal 34 Targets letztes Jahr. Das ist auf Jordan Howard-Niveau.
Der kann nicht
fangen. Und Jordan Howard und Receiving Skills ist so eine Sache. Ja. Joe Mixon ist definitiv der bessere Passcatcher als Jordan Howard.
Ja.
Und sollte, also das sind alles Ebenen, die sich positiv jetzt entwickelt haben. Und Joe Mixon wird vielleicht auch noch einen Schritt selber nach vorne machen. Er kommt in seine zweite Saison erst. Ich glaube, Joe Mixon hat eine starke Saison.
Da würde ich voll mitgehen und auch generell die Bengals Offense. Haben wir auch ein bisschen schon drüber gesprochen gehabt, die. Ich glaube, dass die echt einen ordentlichen Schritt nach vorne machen, wenn jetzt zum Beispiel ein John Ross noch sich da
nicht hinfällt.
Nicht hinfällt. Natürlich die ultimative Wildcard, wenn Tyler Eifert mal fit bleibt. Das würde diese Offense unglaublich viel besser machen. Aber auch ansonsten, also dass die sind dann eben letztes Jahr wirklich offenen Auges ins Desaster gelaufen mit dieser Offensive Line, in der sie in die Saison gegangen sind. Ein Andy Dalton, ein Quarterback wie Andy Dalton, der braucht mehr Hilfe. Und das beginnt ganz vor allem an der Offensive Line. Du hast Bill Lazor als Offensive Coordinator, der jetzt erstmals, der hat ja, wurde ja während der Saison getauscht, jetzt eine ganze Offseason Zeit hat, um sein System wirklich komplett einzubauen. Also ich glaube, die Bengals Offense wird einen deutlichen Schritt nach vorne machen.
Wen hast du auf Platz 5?
Ja, wir bleiben in der Division sogar, in der AFC North. Ich habe Alex Collins, den Running Back von den Ravens, auf meinem fünften Platz. Und ich glaube, wenn wir sagen, die Bengals Offense wird einen Schritt nach vorne machen, ich glaube, die Ravens Offense wird auch einen Schritt nach vorne machen. Und auch trotz Joe Flacco, weil einmal die Offensive Line, denke ich, noch stabiler sein wird. Die war ja letzte Saison jetzt auch okay, aber die wird, glaube ich, nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne machen. Allein dadurch, dass Marshall Yanda wieder da ist und du hast einen Spieler wie Ronnie Stanley zum Beispiel auf Left Tackle. Die haben auch Tiefe ein bisschen mehr in der Offensive Line generell. Also ich glaube, die Line wird überdurchschnittlich gut sein. Und dann haben wir eben Alex Collins, der letztes Jahr ja wirklich schon, als die Offense nicht gut funktioniert hat, eigentlich der eine Lichtblick konstant in der Ravens Offense war. Also wir haben letztes Jahr fast 3 Yards nach erstem Gegnerkontakt pro Run. Sehr guter Runner generell, sehr explosiv, sehr viele Big Plays, hat als Runner und als Receiver viele verpasste Tackles erzwungen. Letztes Jahr 4,6 Yards pro Run und das, obwohl die Offense so unkreativ war, das Receiving Core echt schlecht war. Die Ravens letztes Jahr 26 verschiedene O-Line-Kombinationen gespielt haben. Das war einer der allerhöchsten Werte überhaupt in der ganzen Liga. Und ich hatte letzte oder vorletzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, dass Baltimores Offense, denke ich, auch vom Scheme her anders aussehen wird, dass die Run-Formation und die Passing-Plays wieder besser zusammenpassen werden. Das war letzte Saison lange nicht der Fall. Also, dass wir mehr Pässe aus Run-Formation sehen, mehr sinnvoll eingesetzte Play-Action und auch mehr Runs dann aus vermeintlichen Passing-Formationen, zum Beispiel eben auch mit mehreren Titans auf dem Platz. Deswegen waren die auch so aggressiv darin, sich Titans zu holen. Und davon wird auch Collins profitieren. Sicher auch irgendwie als dann im Screen-Game als Receiver. Also ich erwarte mir eigentlich von Alex Collins, der jetzt ja auch keine großartige Konkurrenz da in dem Ravens-Backfield hat, erwarte ich mir eigentlich echt eine sehr, sehr gute Saison auch.
Was sagst du zu Buck Allen als Konkurrenten?
Ehrlich gesagt sehe ich den deutlich hinter Alex Collins. Also wenn die beide fit sind, sehe ich da keinen, nicht irgendwie das
auch nicht im Receiving Game?
Ja, im Receiving Game sicher, aber wenn du sagst, du vom Scheme her baust du deine Formationen mehr zusammen, dann erwarte ich auch, dass Alex Collins bei eben diesen Formationen, wo sie dann aus einer Run-Formation passen, dass er dann auch derjenige sein wird, der auf dem Platz steht. Und wenn es dann ein kurzer Play-Action-Pass oder ein Screen-Pass oder was daraus wird, dass er dann da auch einiges an Receptions mitnimmt. Also sicher wird
Allen da. Und Kenneth Dixon?
Was hältst du von Kenneth Dixon? Ich bin da ehrlich gesagt, wenn ich die letzte Saison mir anschaue, wie Alex Collins da gespielt hat im Vergleich zu den beiden,
Ich wollte nur mal abklopfen.
Ich wollte nur mal testen.
Fair. Kommen wir zu meiner Top 4. Da habe ich wirklich nur ein paar Punkte aufgeschrieben, weil die Nummer ist für mich klar, dass er mit dazugehört. Und man muss dazu sagen, es ist unser einziger Defense-Spieler, einzelner Defense-Spieler in unseren Rankings, in unseren My Guys-Listen. Miles Garrett hatte eine verletzungsgeplagte Rookie-Saison, muss man vielleicht noch dazu sagen, Defensive End bei den Cleveland Browns, war der Top 1 Pick im letzten Draft. Wie gesagt, Verletzungen gehabt, Knöchelverletzungen, die ersten 4 Spiele verpasst, dann noch ein Spiel mit Gehirnerschütterung, hatte aber trotzdem in 11 Spielen 7 Sacks, insgesamt 37 Mal Druck auf den Quarterback ausgeübt. Wenn Miles Garrett fit bleibt, wird er, was die Edge Rusher angeht, meiner Meinung nach diese Saison ganz vorne mitspielen. Insgesamt, was die Qualität angeht. Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Er muss fit bleiben, das sagt er selber. Sein wichtiges oder sein Hauptziel ist es, auf dem Feld zu sein, so viel wie möglich. Und wenn er das kann, der Typ ist ein Wahnsinnsathlet. Und wie gesagt, 11 Spiele, 7 Sacks ist jetzt auch keine so schlechte Quote.
Ist sogar also wirklich eine ziemlich gute Quote insgesamt für gerade für einen Rookie. Und wir haben es ja auch über die Browns Defense schon ein paar Mal gehabt, wie aggressiv die sind. Da wird Miles Garrett natürlich auch davon profitieren. Also ich rechne bei ihm eigentlich auch echt also ich würde sogar sagen, er hatte letztes Jahr schon seine Breakout-Saison, aber ich rechne bei ihm auch mit einer sehr, sehr guten Saison, auch statistisch eben.
Kommen wir zu deiner Top 4.
Ja, bleiben wir Defense-orientiert. Und zwar, ich glaube, ein bisschen wieder gecheatet, aber ich glaube, dass die Jets Defense...
Ja, mach erstmal. Ich werd gleich meinen Kommentar dazu.
Ich glaube, dass die Jets Defense insgesamt gerade echt so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil sich ja alles auf die Quarterbacks orientiert.
Das so, wir nehmen also Darnold die ganze Wörter. Defense ja. als My Guy.
Ja, ganz frech. Weil ich glaube, dass die Jets-Defense am Ende in der Saison, die, wenn wir es rein sportlich sehen und was für Erfolg wichtig ist und so weiter, dass die Jets-Defense so ein bisschen die Headline da werden könnte, während ich bei der Offense echt, also gerade mit der O-Line und so, immer noch einiges an Bedenken habe, könnte die Defense unter Todd Bowles so ein bisschen der Grund für eine erfolgreiche Saison bei den Jets sein. Also ich glaube, dass die Jets eine der Top-Secondaries in der kommenden Saison haben könnten mit Maurice Claiborne, der jetzt eine gute Saison hatte und durch die Verpflichtung von Jermaine Johnson als Nummer 2 Corner nur noch spielen muss. Dazu passt das Screen für den Slot und mit Jamal Adams und Marcus May eins so wirklich zu so der spannendsten jungen Safety-Duos in der ganzen Liga. Dazu Jamal Adams und Darren Lee, der Linebacker rund um die Line of Scrimmage, haben die Jets extrem viel Geschwindigkeit und Explosivität.
Jamal Adams, Linebacker? Habe ich das gerade falsch verstanden?
Darren Lee ist der Linebacker.
Ach so.
Genau.
Jamal Adams wolltest du nicht dazu zählen. Gut, dann also, vergiss es, was ich gesagt habe.
Ja gut, also als Strong Safety ist er ja auch viel an der Line of Scrimmage und Darren Lee eben als der Linebacker, die da viel flexibel auch einsetzbar sind. Und ich denke, dass durch die beiden auch die ganzen Blitzpakete, die wir von Todd Bowles aus Arizona noch kennen, dass die viel, viel gefährlicher sein werden. Auch weil, und darüber sprechen wir ja immer wieder, die Jets jetzt die Secondary haben, um diese aggressive Man-Coverage auch zu spielen und dann vorne blitzen zu können. Das sollte dem Pass-Rush helfen. Was, wenn wir jetzt sagen, individuell betrachtet, ist der Pass-Rush das große Sorgenkind in der Jets-Defense. Gegen den Run erwarte ich eigentlich auch eine gute Defensive-Line mit Leonard Williams, mit Henry Anderson, Steve McGlinton. Dazu haben sie noch in der dritten Runde Nathan Shepard gedraftet. Also so ein bisschen das Fragezeichen für mich ist, ob Avery Williamson, den sie aus Tennessee geholt haben, gegen den Pass vor allem den Abgang von DeMario Davis ausgleichen kann. Gegen den Run kann er das auf jeden Fall, aber wenn er das einigermaßen schafft, dann ist es für mich eine extrem gefährliche Defense, die trotzdem noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber die eben auch mit den Blitzpaketen dann und mit dem, was sie an jungen, explosiven Spielern haben, auch für einiges an Defense-Spektakel sorgen könnte.
Aber glaub mal nicht, dass ich dich so einfach davon kommen lassen werde. Du musst dich jetzt für einen entscheiden. Aus dieser
dein
Defense.
Spieler oder was?
Nee. Wer wäre aus dieser Defense dein My Guy?
Ja, das wäre Jamal Adams auf jeden Fall.
Habe ich mir gedacht. Gut, das wollte ich nur noch mal klären. Meine Top 3 ist ein Spieler, den hätte ich fast vergessen. Ja. Ich hab dir schon meine Liste geschickt. Und ohne Scheiß, was dann passiert ist, ich habe eine Mail bekommen. Von Team Juju. Kein Scheiß. Habe ich hier vor mir. Ich habe eine Mail bekommen, dass ich noch was im Team Juju Warenkorb vergessen
Vergiss
habe.
Vergiss mich nicht.
Tatsächlich. Ich hab Juju Smith-Schuster Merchandise in dem Warenkorb von seiner Homepage noch drin. Nicht gekauft. Ey, der hat richtig cooles Merchandise. Wirklich, richtig geil. Litzberg Pulli. Mhm. Richtig geiler Hoodie. Team Juju. Juju Smith-Schuster ist meine Top 3 bei den My Guys. Leute, der Typ ist einfach, der ist genial. Er ist einer der sympathischsten und ja, weiß ich nicht, Spieler der ganzen NFL. Das ist ein Wide Receiver, der in seiner ersten Saison von Pro Football Focus ein Wide Receiver Rating von 134 bekommen hat. Das höchste für einen Rookie-Wide Receiver ever. Zumindest, muss man dazu sagen, wenn er Go-Routes gespielt hat. Das heißt, einfach geradeaus laufen. Hauptsächlich. Da war er wirklich der beste Receiver der ganzen NFL, was diese Route angeht. Insgesamt hatte er 2,16 Yards per Route Run. Das ist jedes Mal, wenn er eine Route gelaufen ist, hat er 2,16 Yards im Schnitt gehabt. Damit ist er statistisch in seiner Rookie-Saison auf einem Niveau, was auch Doug Baldwin, AJ Green und Julio Jones hatten in ihren Rookie-Saisons. Also welchen Status die drei jetzt in der Liga haben, das wissen wir alle. Und das Ganze, also diese ganzen guten Statistiken und Daten hat er mit gerade mal 79 Targets hingelegt. Das sind weniger als unter anderem Paul Richardson, Keelan Cole, von den Jacks, Eric Decker oder auch Mike Wallace. Die hatten alle mehr Targets als Juju Smith-Schuster. Was er aber daraus gemacht hat, das war besser, als was die anderen alle mit ihren Targets gemacht haben. So, er wird diese Saison definitiv mehr Targets bekommen, da bin ich mir zu 100% sicher. Er wird mehr Möglichkeiten bekommen, zu zeigen, was er kann. Vor allem, weil jetzt auch mit Tavis Bryant weg ist. Ja, James Washington ist da, aber ich glaube, Juju ist jetzt ganz klare Nummer 2. Und jetzt gibt's 2 Möglichkeiten. Entweder es war eine verdammt gute Saison, also es war es auf jeden Fall, aber entweder es war eine verdammt gute Saison von ihm und das Niveau bzw. seine enorme Effektivität kann er so nicht halten. Das erwarten auf jeden Fall viele. Oder aber er bekommt mehr Targets und bleibt weiterhin richtig gut und auch effektiv. Ich bin auf jeden Fall bei zweiterem, sonst wäre er nicht mein My Guy. Natürlich glaube ich, dass seine Effektivität einen Schritt nach hinten machen wird. Trotzdem, mit mehr Möglichkeiten, wird er auch mehr reißen können. Ich meine, er hatte 15,8 Yards pro Reception. Also das zu wiederholen mit mehr Targets wird verdammt schwer. Ich glaube aber trotzdem, dass Juju ein riesiges Talent ist, der auch noch eine Schippe drauflegen kann, vor allem, wenn er häufiger die Chance dazu bekommt.
Ich denke sogar, dass jetzt seine Targets hochgehen, sehe ich eigentlich auf jeden Fall. Ich glaube, dass er, also er hat ja letztes Jahr ja viel Slot und Outside gespielt. Mhm. Er fühlt sich aber wohl im Slot. Das sieht man und das sagt er auch selber. Ich glaube, dass sie ihn dieses Jahr noch viel mehr im Slot einsetzen werden. Also letztes Jahr, wenn wir schauen, wie tief er im Schnitt angespielt wurde, 9,5 Average Air Yards und das ist so ungefähr die Kragenweite von einem Keenan Allen beispielsweise oder von einem Cameron Braid, von einem Hunter Henry, so die Ecke ungefähr zur Orientierung. Ich denke, das wird auch ganz ähnlich sein wieder dieses Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und dass wir, gut, wer jetzt da letztlich, ob das jetzt, ob da, ich glaube, Darius Hayward Bay ist da auch noch bei den Steelers und Washington natürlich, ob da wird einer wird diese Outside Downfield Receiver Rolle übernehmen. Dann hast du natürlich Antonio Brown als deinen klaren Nummer 1 Receiver und ich denke aber, dass Juju im Slot vor allem noch intensiver im Slot eingesetzt werden wird und dass er da eben mit, also er macht ja extrem viel auch nach dem Catch mit dem Ball noch, also Yards nach dem Catch, dass ihm das noch viel mehr zugutekommen wird und dass er da auch noch dann davon profitieren wird, dass eben die Defense sich einmal auf den Speedster auf der einen Seite, wer auch immer das am Ende dann ist, und natürlich auf Antonio Brown auf der anderen Seite auf Le'Veon Bell konzentrieren müssen und dass er da im Slot über die Mitte echt gute Matchups kriegen wird. Also da sehe ich eigentlich in den Gesamtstatistiken auch einen ordentlichen Satz nochmal nach vorne möglich für Juju Smith-Schuster.
Also mein Top 3 My Guy für die kommende Saison. Auf jeden Fall Juju. Und bei dir?
Mein Nummer 3 Guy ist ein Spieler von einem Team, den ich jetzt schon häufiger, oder das ich jetzt schon häufiger gelobt habe und glaube ich auch besser sehe als die allermeisten. Das ist Matt Ryan von den Falcons. Der hatte letztes Jahr unfassbares Interception-Pech. Also wenn man das, da gibt es ja verschiedene Statistikseiten, Football Outsiders zum Beispiel, Pro Football Focus macht das auch, die quasi messen, wie viele Pässe man wirft, die abgefangen werden müssten und wie viele von deinen Interceptions tatsächlich solche Pässe waren, solche gefährlichen Pässe. Und bei ihm war es so, dass gefühlt jeder gefährliche Pass fast abgefangen wurde und mehrere Pässe, absurd. Die, also wirklich eine statistisch gesehen eine absurde Quote, die eigentlich so fast nie auftritt. Und wirklich
da auch. Da möchten wir nochmal die Butt-Interception von Marshall Lattimore. Das genau, war auch so ein Ding. Ja,
genau,
das ist, hätte eigentlich ein Catch sein ist, müssen. In beziehungsweise 99 zumindest keine Interception.
Ist es keine Interception, ne?
Und dann ist es dann doch eine. Und das ist natürlich für die Statistik von Matt Ryan verdammt schlecht.
Ja, und auch für den Gesamtoutput quasi, den die Offense dann hat. Dann hatten wir natürlich den Offensive Coordinator-Übergang, die undankbare Nachfolge von Kyle Shanahan, die Steve Sarkisian angetreten hat, wo man ja auch erstmal einen Rückschritt erwarten musste. Matt Ryan hat jetzt schon unter mehreren Coordinators im ersten Jahr so ein bisschen statistisch eine schlechtere Saison gehabt und dann im zweiten Jahr ging es wieder nach oben, zwar bei Kyle Shanahan ganz genauso, das war auch davor bei Dirk Cutter schon so. Er war eben insgesamt aber besser, als die Stats das letztes Jahr vermuten lassen würden und ich erwarte, dass einige dieser extremen Statistiken, die Falcons letztes Jahr insgesamt hatten, dass die in dieser Saison, und dazu gehört auch diese Interception-Sache, dass die in dieser Saison wieder mehr so Richtung Mitte gehen, wie das ja eigentlich oft der Fall ist bei diesen Statistik-Sachen und dass die Offense so, was die Zahlen angeht, deutlich besser sein wird. Also die Falcons hatten zum Beispiel letztes Jahr nur 157 Drives als Offense. Das waren die wenigsten der gesamten NFL. Die sind, in was Punkte pro Drive angeht, von 3,06 auf 2,17 runtergefallen. Also fast ein Punkt. Das ist ein riesiger Absturz. Julio Jones hatte so wenige Touchdowns wie seit 2013, glaube ich, war es nicht mehr, wo er in der Saison, wo er nur 5 Spiele gespielt hat. Es war statistisch eine der ineffizienteren Red Zone Offenses insgesamt. Ich denke, da wird Sarkisian auch einiges gelernt haben und mehr Motion, mehr effektive Route-Kombinationen einbauen, mehr Play-Action. So hat ja die Saison letztlich auch geendet gegen die Eagles. Und auch zum Beispiel bei dem Primetime-Spiel gegen die Patriots war das ja auch so dieser Aufhänger, wie sie dann in der Red Zone das Play-Calling nicht gut war. Die sind von 27% Play-Action-Pässen unter Shanahan auf 23% runtergefallen. Ich denke, das wird auch wieder hochgehen, weil sie waren auch unter Sarkisian eins der Top-Teams, was Yards pro Play-Action-Pass angeht. Also an sich hat es funktioniert, er hat es nur weniger genutzt. Für mich ist es eigentlich eins der absoluten Elite-Teams in der NFL und auch wirklich das in den engsten Titel-Anwärter-Kreis zählt. Und da ist die Defense ein Grund, aber da ist die Offense eben auch ein Grund, weil sie eine Top-10-Line für mich haben. Sie haben, würde ich sagen, das beste Wide-Receiver-Trio und das beste Running-Back-Duo in der NFL. Und ich bin einfach mal gespannt, wie wir im zweiten Jahr von der neuen Offense dann so, ob wir dann einen kollektiven Schritt nach vorne sehen und ob sie dieses krasse Überangebot bei, oder wie es sagt, dieses krasse Angebot bei Receivern und Runningbacks, wie er das einsetzt in sein Scheme. Natürlich, die Division ist hart, gerade den Saints, die ja selbst ein sehr, sehr gutes Runningback-Duo haben. Allerdings fehlt ja Mark Ingram die ersten 4 Spiele. Aber an sich glaube ich, dass die Falcons Offense wieder deutlich besser sein wird in der nächsten Saison.
Also eigentlich hättest du am liebsten die Falcons Offense als
Mark. Ja, und ich habe mich festgelegt, das siehst du.
Ich bin bei der Falcons Offense insgesamt bin ich total bei dir. Bei Matt Ryan bin ich nicht ganz so euphorisch. Er wird diese sehr gute Offense meiner Meinung nach sehr gut managen, aber ich bin auch optimistisch, aber jetzt nicht ganz so euphorisch, dass ich ihn als Top 2 My Guy, beziehungsweise Top 3 war das, ne? Top 3, ja. Nehmen würde. Top 2 bei mir ist Stephon Diggs, Wide Receiver der Minnesota Vikings. Stephon Diggs wird dieses Jahr seine erste 1000-Yard-Saison haben. Das mal so als Statement, ja, als Prognose rausgehauen. Der Typ hat noch keine Saison durchgespielt, hatte immer wieder irgendwelche Verletzungen. Das kann natürlich immer wieder passieren, klar, aber wenn er fit bleibt, ist er einfach unglaublich stark und ein so guter Receiver, vor allem Route Runner. Hatte letzte Saison viel weniger Targets, auch aufgrund der Verletzung natürlich und vor allem viel weniger Snaps als Adam Thielen. Ich glaube, das wird sich angleichen. Die beiden werden sich angleichen, was Snaps und Targets angeht, wenn nicht sogar ändern. Ich meine, wir haben vorhin schon kurz erwähnt, in der Preseason, ja, ich weiß, ich soll nicht überreagieren, aber worauf man achten kann in so einer Preseason ist, wie eine Harmonie zwischen dem Quarterback und dem Receiver ist. Vor allem, wenn es ein neuer Quarterback ist. Und Kirk Cousins und Stephon Diggs scheinen eine ausgesprochen gute Harmonie zu haben. Also ich meine, die Offense fand ich sah generell sehr gut aus jetzt in dem ersten Spiel. Es wurde 3-mal in diesem Spiel von Kirk Cousins ein Wide Receiver angeworfen. 3-mal hieß dieser Mann, dieser Receiver Stephon Diggs. Und zwar überall. Und vor allem auch in der Red Zone. Sogar von der 1-Yard-Linie aus. Obwohl man ja einen Kyle Rudolph auch noch hat. Das sah insgesamt sehr, sehr gut aus. Eine super Harmonie. Stephon Diggs, wie gesagt, in meinen Augen einer der besten Route Runner der Liga. Ein sehr guter Receiver. Er muss nur gesund bleiben. Das ist so bisher sein Problem gewesen. Wenn er gesund bleibt, wird das eine absolute Sahnesaison von Stephon Diggs. Und ich habe richtig Bock.
Ah. Ja, ich merke schon.
Also, hat der eigentlich auch einen Merch-Store?
Bestimmt.
Na, gleich mal gucken.
Kannst du dann Wikinger-Bubbleheads kaufen?
Da wirst du mir noch kaum widersprechen können. Willst du schon direkt deine Top 2 machen oder hast du noch was zu Stephon Diggs zu sagen? Vielleicht also, sogar Zweifel.
Also Zweifel eigentlich nicht. Du hast ja gesagt, das Gesundbleiben ist bei ihm halt echt das große Thema. Er ist ein extrem guter Route-Runner und die Vikings haben den Luxus, dass sie ja zwei davon haben und dass sie zwei, also wenn wir nur von Receiver-Duo sprechen, kann man auf jeden Fall argumentieren, dass die Vikings das Beste in der NFL haben. Dann sind die Steelers natürlich zum Beispiel auch ein Faktor, aber die Vikings sind da ganz, ganz vorne mit dabei. Ich bin sehr, sehr auf die Offense gespannt. Da fand ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, den Preseason-Start eigentlich ziemlich ermutigend, was Play-Calling angeht, was Cousins angeht. Und ja, also wenn Stephon Diggs 16 Spiele spielt, dann wird der eine sehr, sehr gute Saison auf jeden Fall auch statistisch haben.
Ich habe gerade gemerkt, ich habe doch nicht nur Second-Year-Spieler und Rookies dabei. Stefon Diggs nämlich nicht. Wen hast du auf Platz 2?
Ja, auch ein Receiver, der wo ich glaube, dass er dieses Jahr noch mehr seinen Breakout haben wird und so in die Riege der oberen Receiver aufsteigen wird. Und das ist Marquise Goodwin von den 49ers. Lange in seiner NFL-Karriere geht er jetzt in seine sechste Saison nicht mehr als dieser inkonstante Deep Threat. Halt ein Spieler, der schnell rennen kann und nicht so wahnsinnig viel mehr. Die Geschwindigkeit ist auch enorm, ganz klar. Letzte Saison auch immer noch durchschnittliche Air Yards pro Target 15,1, der achthöchste Wert, war für über 32% der 49ers Air Yards gesamtverantwortlich, auch ein Top 15 Wert. So der Klassiker bei Post Routes, also Routes, die sich Richtung, im Prinzip vertikal gehen und sich dann Richtung Goalpost orientieren, kann man so einfach gesagt sagen, hat er 7 Pässe für 252 Yards und einen Touchdown gefangen. Also das ist so der klassische Deep Threat, eine klassische Deep Threat Route. Bei Pässen von 40 Yards und mehr hat er ein Passer-Rating von 120,8 bei Pässen, die zu ihm gingen. Also wirklich so die klassischen Deep Threat-Statistiken. Aber Marquise Goodwin hatte in 4 Jahren vor der letzten Saison keine einzige NFL-Spielzeit mit 30 Receptions oder mehr. Letztes Jahr hat er 56 gehabt. Er hat sich letztes Jahr wirklich schon enorm gesteigert, weil er auch verletzungsbedingtes musste, weil er ein Nummer 1 Receiver plötzlich sein musste. Und aus dem Niners Camp und generell jetzt so rund um die 49ers hören wir jetzt echt schon sehr konstant, dass er sein Route Running sich deutlich verbessert hat, dass er die Offense viel, viel besser versteht, dass seine Connection mit Jimmy Garoppolo nochmal deutlich verbessert ist. Und ich glaube, dass er wirklich jetzt nächstes Jahr auch mit einem Pierre Garçon, der wieder da ist, und ich denke, das hilft einem Spieler wie Marquise Goodwin dann eher auf dem Feld, dass er der Nummer 1 Receiver in Shanahan's Offense sein kann und der dann eben auch überall eingesetzt wird und der mit seiner Geschwindigkeit mehr machen kann, als einfach nur das Feld runterzurennen, so gewissermaßen. Und dann in dieser Offense, was sich da so letztes Jahr angedeutet hat, was wir da, glaube ich, nächste Saison auch noch sehen werden von, hat er da alle Möglichkeiten, wirklich eine absolut überzeugende Saison zu spielen und auch statistisch wirklich so in die Riege dieser Top 12 Receiver, sage ich jetzt mal grob, hochzugehen.
Top 12.
Statistisch traue ich ihm das nächste Jahr zu. Also in die Saison, ja.
Also hatten wir auch drüber gesprochen, Marquise Goodwin hatte ich auch zuerst im Kopf, den zu nehmen als My Guy, weil auch hier ist es wieder so eine Harmoniesache, ne? Also die Harmonie zwischen Jimmy Garoppolo und ihm ist einfach enorm. Scheint auf jeden Fall sein Lieblingsreceiver im Team zu sein und das ist halt extrem viel wert, wenn du einen Quarterback hast, der dich mag oder dich als Spieler mag und eine gute Harmonie mit dir hat und vor allem, dass du dann auch meistens dein erster Read bist. Also Marquise Goodwin, spannender Mann für die kommende Saison. Kommen wir zu meiner Top 1. Das ist ein langweiliger Pick von mir.
Ist wirklich.
Das gebe ich zu.
Und es wahrscheinlich ist, gib den Hörern kurz 3 Sekunden, um zu raten.
Nee, warte, ich gebe noch ein paar mehr Hinweise,
um meistens zu raten. Meistens braucht's.
Warte, das ist vielleicht ein bisschen öde, ich gebe es zu. Ich habe ihn auch damals bei den Rookie My Guys extra rausgelassen, aber ich will, dass der Offensive Rookie of the Year aus meiner My Guy Liste kommt. Ich will, dass alle Leute, alle Hörer bei jedem geilen Run von Saquon Barkley an mich denken. Bei jedem.
Jetzt hat er jetzt schon was Kaputtes.
Saquon Barkley bringt alles mit, was zu einem Elite-Running-Back in der NFL werden kann. Athletik, Vision, Speed, Big-Play-Potenzial, Receiving-Skills, Geduld. Das Besondere an ihm ist, wie er diese Position Running-Back spielt. Vor allem das Running. Er versucht halt nicht immer mit Vollgas, mit Vollspeed das Gap zu rushen. Und egal, was danach kommt. Egal, wie viele Linebacker da warten. Er ist permanent, achtet man drauf. Guckt euch auch mal ein Play. Guckt euch zum Beispiel dieses Big Play jetzt aus der ersten Woche, sein erster Run. Guckt euch das mal an. Der ist permanent in der Hocke. Der macht quasi durchgehend Squats, bis er freie Bahn hat und dann Turbo. Und dieses in der Hocke sein, das lässt ihn einfach unglaublich horizontal und schnell cutten. Und dabei ist er verdammt geduldig. Guckt euch dieses erste Play in der Preseason an. Gerne auch in Zeitlupe. Vor allem die Perspektive von hinter der Line. Er ist so unglaublich tief in der Hocke am Anfang. Und dann ist das geplante Gap nicht offen. Ja, cuttet er einmal nach außen. Das nächste Gap wird sofort vom Defensive End von den Browns sofort dicht gemacht. Nächster Cut nach außen. So, jetzt denken zwei Defense-Spieler, ah, der geht jetzt nach außen, weil Running Backs machen das so. Wenn sie zweimal nach außen gecuttet sind, dann sagen sie, okay, Turbo, ich gehe jetzt über außen. Ja, das Ding bei Saquon Barkley ist, der ist immer noch so tief, der cuttet direkt wieder nach innen. Die beiden Defense-Spieler haben keine Zeit mehr, sich zu korrigieren, weil sie schon mit der Hüfte nach außen gegangen sind. Saquon ist nach wie vor in dieser tiefen Position, cuttet nach innen, die Defense-Spieler stehen da, keine Chance, er zündet den Turbo, geht dann wieder nach außen für den nächsten Verteidiger, ich glaube, der Safety war es dann letztendlich, und hat dann auch den Speed, um dann halt noch ein paar Yards zu machen. Und diese Cuts sind einfach unglaublich brutal, diese Richtungswechsel sind so knallhart und diese Art von Cuts sieht man, finde ich, sehr, sehr selten. Und ja, die restlichen 4 oder 5 Runs, die er jetzt in Woche 1 hatte, die waren jetzt nicht wirklich weltbewegend. Wo man aber auch sagen muss, dass die Browns da ziemlich offensichtlich mit einem Run gerechnet haben jedes Mal. Einige Blocks saßen auch nicht so gut. Einige Receiver haben teilweise gar nicht reagiert und ihren Block komplett verplant. Als er dann nach außen ist, dann wartet da schon ein Verteidiger auf ihn. Das ist auch so ein bisschen sein Problem. Das hat man im College schon ganz oft gesehen. Er will einfach ganz oft zu viel. Er will zu sehr dieses Big Play. Daran muss er auf jeden Fall arbeiten. In seinen zwei letzten Plays hat er das, finde ich, auch ganz gut gemacht, dann jetzt in Woche 1. Erstes Gap genommen, zack, 3-4 Yards Raumgewinn, fertig. Das muss auch manchmal sein. Aber der Typ wird definitiv seine wahnsinnigen Plays haben, seine Big Plays haben. Und vor allem im Receiving Game haben wir ihn jetzt noch gar nicht gesehen. Da hat er im College so viel gemacht. Yards after Catch. Richtig guter Receiver. Und die Receiving Skills darf man jetzt auch nicht vergessen. Also Saquon Barkley, Offensive Rookie of the Year, my guy für die kommende Saison. Statement Ende.
Musst du jetzt duschen gehen oder geht's noch? Also, du hast jetzt bei Barkley schon die Kritik oder die negativen Sachen angesprochen. Ich meine, er hatte eben diesen einen großen Run direkt zum Start und dann, glaube ich, noch drei andere, die irgendwie für 4 Yards gingen oder so, mit einem negativen dabei. Wir haben ja bei den Quarterbacks gesagt, dass die Rookie-Quarterbacks so ein bisschen an das erinnert haben, was man im College auch sieht. Und es war ja dann bei Barkley jetzt auch so ein bisschen so.
Ja.
Er ist natürlich der Favorit auf Rookie des Jahres, einfach weil er die meisten Highlight-Plays vermutlich haben wird und die schon jetzt so der bekannteste Spieler ist und im größten Markt spielt und all diese Dinge und in einer mit Stars vollgestopften Offense eigentlich auch spielt, mit Odell Beckham natürlich, mit Shepard, mit Evan Ingram, mit was auch immer man noch von Eli Manning halt, aber
Wen soll die Defense fokussieren?
Ja, genau, also er wird gerade, also ich bin gerade auf ihn als Receiver gespannt, ich glaube, ja, rein als
oft Platz haben.
Ganz genau, und rein als Runner bleibe ich mal noch zurückhaltend bei ihm, weil klar, die Giants haben in ihre Offensive Line investiert und die wird auch besser sein als letztes Jahr. Da gehört aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu. Und sie haben aber eben, also die linke Seite, denke ich, wird sehr stark sein mit Nate Solder, mit Will Hernandez. Das vor allem im Run-Blocking ist das extrem gut. Aber auf der rechten Seite, also die haben ja Ereck Flowers einfach nur von der linken auf die rechte Seite geschoben und das macht ihn ja auch nicht zu einem besseren Spieler. Also die rechte Seite von der Giants-Line ist für mich immer noch ein ziemlich großes Fragezeichen. Die haben ja auch 2 Starter verloren in der Free Agency. Wenn das ein konstantes Problem bleibt und die Giants da die Line nur zum Teil hinkriegen, dann werden wir dieses Thema bei Barkley oft sehen, dass er hier und da seine Big Plays hat, ja, aber eben auch hier und da dann -2, 1 Yard, ja, 3 Yards und so weiter. Und dann.
Aber das ist nichts, was man, das ist, finde ich, nichts, was man nicht lernen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Jordan Howard Problem, dass er den Ball nicht fängt.
Absolut.
Es ist eher so eine Kopfsache, okay, manchmal einfach nur das erstbeste Gap nehmen und die Yards mitnehmen, die man halt bekommt und nicht das Big Play. Das ist einfach nur eine Übungssache und das muss er verinnerlichen. Das ist jetzt nichts, was man nicht abstellen kann.
Nee, absolut. Und dann ist ja eben auch der Punkt, du hast schon gesagt, Rookie des Jahres, es gibt ja kaum wirklich Konkurrenz. Also selbst wenn wir Offense und Defense nehmen,
Darius Guy.
es gibt ja jetzt nicht den, wo man jetzt sagt, es ist so der mega dominante Spieler, Bradley Chubb vielleicht noch am ehesten, aber der wird dann, ist ja auch hinter einem Von Miller so in puncto Aufmerksamkeit. Also Barkley ist da sicher der Top-Favorit. Der einzige Kandidat, wo ich sagen würde, wenn wir jetzt tippen müssten und wer mein erster mein erster Gegenkandidat wäre wahrscheinlich tatsächlich Sam Darnold, weil wenn der von Anfang an spielt und er ist nun mal ein Quarterback, dann könnte das sein, dass der noch mehr im Rampenlicht dann steht.
Man-Crush ist Man-Crush. Gebe ich zu. So, jetzt zum Abschluss. Wird schon wieder eine extrem lange Folge. Ja. Jetzt zum Abschluss. Komm, deine Nummer 1, das krönende Ende.
Und ich habe ja noch einen Bonusspieler, ne?
Oh, komm, dieser Bonusspieler. Also, ihr werdet die Augen verdrehen, dass ihr auf diesen Bonusspieler so lange gewartet habt.
Also meine Nummer 1 ist auch wieder ein Quarterback. Und zwar ist Marcus Mariota von den Titans, auf den ich extrem gespannt bin. Also er hat ja letztes Jahr wirklich einen Schritt zurück gemacht. Er hat das unrühmliche Kunststück geschafft, als Starting Quarterback mehr Interceptions als Touchdowns zu werfen. Und wir hatten da in der AFC South-Folge schon ausführlicher drüber gesprochen, dass die Titans das Scheme wird komplett anders aussehen. Also ich erwarte wirklich eine offene Spread-Option-Offense, in der Mariotas Stärken viel mehr zur Geltung kommen, als das letztes Jahr der Fall war, wo gerade unter Mulaki noch das Power-Run-Game die frühen Downs dominiert hat und dann irgendwie ganz andere Formationen für die Passing-Downs gewählt wurden, wird es da jetzt viel mehr Übereinstimmung geben unter Matt LaFleur. Es wird ein Outside-Zone-Run-Game sein, in dem die Run-Plays für die Defense sehr, sehr ähnlich aussehen wie die Passing-Plays. Man wird viel mehr, denke ich, an Play-Action sehen. Wir haben im ersten Preseason-Spiel schon ein bisschen die Ansätze davon zu sehen bekommen, was Route-Kombination angeht, was Play-Action angeht, was das Outside-Zone-Run-Game angeht und auch was die Vielfalt angeht. Also da war mal hier und da der blockende Fullback im Backfield und dann wieder Plays mit 5 Wide Receivers auf dem Feld. Also das wird eine ganz andere Offense sein und ich glaube, das ist wirklich das ist, was Marcus Mariota braucht. Die Titans waren letztes Jahr zum Beispiel, was die Shotgun-Quote angeht, unter dem Liga-Durchschnitt. Nur 3 Teams haben prozentual weniger 3 Receiver-Sets gespielt als Tennessee. Dafür im Gegenzug hatten die Titans die höchste Quote an Plays mit 3 Tight Ends auf dem Platz, was jetzt nicht unbedingt eine effiziente Formation in der modernen NFL ist oder was auch nur ansatzweise zu Mariotas Stärken passen würde. Und wenn wir dann eben noch hören, wie sich ein Corey Davis zum Beispiel entwickelt, wenn wir uns an die vergangene Saison von Dion Lewis erinnern, der ja echt auch gezeigt hat, dass er ja auch ein Starting Running Back sein kann oder ein Inside Running Runner Running Back sein kann, der aber auch eine der gefährlichsten Matchup-Waffen in der NFL ist. Also ich mag Mariota als Spieler sehr und ich glaube, wir sehen 2018 seinen richtigen Breakout.
Ich finde, das ist ein mutiger Pick für einen My Guy Nummer 1, dass das wirklich der Spieler ist,
muss auch mal mutig
sein, auf den du wirklich am meisten setzen würdest, dass das wirklich dein Mann für die kommende Saison ist. Grundsätzlich gehe ich mit allem voll mit. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt da. Ich mag ihn als Spieler auch sehr gerne. Wie gesagt, als My Guy sehr optimistisch. Ich bin vielleicht etwas skeptischer noch, aber ja, ist auf jeden Fall ein spannender Mann. Um das nicht in die Länge zu ziehen, komm, dein
der Bonus-Guy.
Ich finde den ja gar nicht so, aber dass du den unbedingt noch unterbringen willst, jetzt bin ich gespannt, komm.
Ja, also ich hab's also ähnlicher wie bei dir, so echt einige Kandidaten, wo man sagt, die haben so knapp die Liste nicht geschafft, so natürlich vor allem die letztes Jahr verletzt waren, jetzt zurückkommen, wenn jetzt David Johnson nehmen, einen Aaron Rodgers, einen Odell Beckham, auf die freut man sich natürlich extrem. Ich wollte Darren Sproles unbedingt noch reinnehmen. Wer die NFL jetzt noch nicht so lange verfolgt oder noch nicht so lange NFL-Fan ist, der weiß ja gar nicht genau, dass Sproles mal wirklich einer der most fun-to-watch-Spieler, wenn man so will, in der NFL war. Vor allem eben bei den Saints.
Wie lange ist das her?
Ja, vor allem bei den Saints mit Drew Brees, hat die ganze letzte Saison verpasst und wird nach der Saison, jetzt nach der 2018er Saison, zurücktreten. Deswegen sollte man ihn einfach nochmal genießen. Und ich freue mich extrem, dass er in einer der modernsten Offenses der ganzen Liga spielt, die ihn auch definitiv einsetzen kann.
Du hast auch gar nicht gesagt, wo er spielt, oder?
Bei den Eagles, das stimmt, das habe ich wirklich noch nicht gesagt. Bei den Eagles. Die Eagles haben Corey Clement als Pass-Catching-Spezialisten auch und sie haben natürlich auch JHI. Aber ich will sehen, wie Doug Peterson.
35 Jahre alter, 1,68 großer Running Back. Du musst
dich doch voll mit ihm identifizieren eigentlich.
Total, Darren Sproles. Ich habe damals, als ich bei Flag Football angefangen habe, war meine erste Mail an den Verein hier. ich bin eher größentechnisch wie Darren Sproles, nur irgendwie 50 Kilo leichter und langsamer wahrscheinlich. Ja. Na klar, der ist,
ja.
Ich mag Leute, die 1,68 sind und in der NFL Erfolg haben, aber er ist 35. Er
ist so alt wie Frank Gore. Ja, ja, gut, ich weiß, aber hast du mal, also wenn du dir jetzt anschaust, wie Frank Gore sich bewegt und wenn du dir die Trainingsvideos von den Eagles anschaust, wie sich Darren Sproles wieder bewegt, Ich will sehen und ich hoffe, dass das auch in Doug Petersons Kopf irgendwie ist, so ein bisschen, der Headcoach von den Eagles, dass die hier und da auch Sproles und Corey Clement zusammen aufs Feld bringen. Also, dass sie daraus irgendwie Option-Plays bauen, um gegnerische Linebacker zum Beispiel zu attackieren und sich halt irgendwie andere Mismatches zu schaffen. Also, Sproles wird auf jeden Fall als, was man jetzt so hört, Punt- und Kick-Returner auch eingesetzt werden. Also, als Punt-Returner ist ja, glaube ich, sowieso sein Job. Und er hat jetzt im Training auch echt einiges an Kick-Returner-Aufgaben übernommen. Also da werden wir ihn auf jeden Fall jede Woche in irgendeiner Art und Weise sehen. Und ich glaube, dass es wirklich die oder eine der 3-4 Offenses ist, wenn überhaupt so viele in der ganzen NFL, die es schaffen wird, Darren Sproles und Corey Clement zusammen effektiv aufs Feld zu bringen und da im Passspiel mit Schaden anzurichten. Und also wenn ihr Darren Sproles noch nicht kennt, schaut euch mal alte Videos von ihm an und dann schaut euch einfach die nächste Saison an und genießt ihn noch ein letztes
seht
Mal.
Seht euch den Unterschied an, wie es mal war und wie es jetzt ist. Nein, ist ein super Spieler, aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel. Na, gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu unseren Top 5 My Guys jeweils sagt. Wir werden die noch mal schön grafisch aufgearbeitet bei Instagram und auch Twitter noch veröffentlichen nach ein paar Tagen. Ansonsten, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da. Auch was unsere Preseason-Review angeht, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder natürlich auch in unserem Forum auf downsettalk.de. Guckt da gerne mal rein. Ansonsten haben wir das, wa? Wir freuen uns auf Preseason Woche 2.
Ja, ja.
Im Prinzip kann man ja wieder das sagen, was wir schon vor Woche 1 gesagt haben, nicht absolut überreagieren und vor allem jetzt die Sachen, die wir aus Woche 1 mitgenommen haben, gegenchecken.
Und auf Aaron Rodgers und vermutlich auch Tom Brady freuen. Die werden wahrscheinlich beide spielen.
Und Darren Sproles. Und wahrscheinlich nicht Saquon Buck.
Nee, sehr wahrscheinlich nicht.
Na gut, wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Dann gibt's die neue Folge Downset Talk. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.